So, hiermit möchte ich jetzt den lieben Daniel vorstellen. Der hat sich heute Morgen auf die Bühne begeben. Er wird jetzt einen Vortrag über Computer im Ganzen halten. Er beschäftigt sich viel im Bereich, wie so ein Computer im Ganzen ist. Also nicht nur irgendwie die Software, die Hardware, sondern auch die Schnittstellen dazwischen. Ich gebe ab.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und ja, danke für die Bühne. Vielleicht kennen mich ja auch die ein oder anderen schon von vorherigen Jahren, wo ich auch schon auf der Remote Rhein-Ruhr-Stage was erzählt habe. Und naja, jetzt sind wir hier. Firechunks. Ich habe im Vorfeld immer mal so verschiedene Dinge erzählt aus sehr, sehr speziellen Bereichen. Sehr speziell aus dem Bereich Firmware. Und heute möchte ich mal einladen zu einer etwas größeren und umfangreicheren Reise, die sich komplett mit Computern befasst. Und dazu werden wir in verschiedene Richtungen gehen. Ja, einmal so ein bisschen der Überblick, was wir alles jetzt tun werden. Das erste ist, wir schauen uns einmal an, wie das überhaupt ist, jetzt so einen Computer im Ganzen wirklich zu designen. Das heißt also wirklich nicht nur das Gehäuse, das man von außen sieht, wenn man irgendwo ein Produkt sich anschaut im Supermarkt, sondern auch bis ins tiefste Innere. Ja? Danach schauen wir uns ein bisschen an, wie das eigentlich ist, wenn man jetzt heutzutage einen Rechner kauft, was man da so entdecken kann, wie man überhaupt ein bisschen mehr den Bezug zu dem Gerät finden kann. Dann will ich etwas darauf eingehen, was jetzt genau alles zwischen uns und diesem eigentlichen Computer sich befindet. Und dabei sprechen wir einmal über Plattformen und Systeme und über Schnittstellen bzw. Schichten. Dazu dann später im Detail mehr. Am Ende will ich dann noch dazu einladen, vielleicht selbst auch ein bisschen weiter zu gehen und auf aktuelle Forschungsthemen hinweisen und was man auch einfach selbst machen kann, auch außerhalb von Universitäten, einfach so. Naja, das mit dem Design ist so eine Geschichte. So ein Computer zu designen, das macht man ja nicht einfach mal so. Ja, also wie viele Sachen, die Menschen so erfunden haben, hat auch das etwas Zeit gebraucht. Und überhaupt, dieser ganze Begriff von Design, der ist auch noch relativ jung. Angefangen in den 60er Jahren hat man sich überhaupt auch erstmal mit dem Thema wirklich befasst und überlegt, was kann das eigentlich sein, also wie ist das eigentlich, was ist das eigentlich? Und da hat man erstmal diesen Designbegriff überhaupt angefangen schärfer zu definieren. Also wenn wir heutzutage so den Begriff Design hören, dann denken wir manchmal an viele, viele verschiedene Dinge. Das kann zum Beispiel sein, dass einfach dieser Begriff fällt von Designer-Klamotten oder sowas, dann denkt man an besonders fancy Kleidung oder so. Aber der Begriff ist eigentlich noch in eine etwas andere Richtung gedacht gewesen. Naja, Design soll eigentlich helfen, Lösungen zu finden. Ja, das ist so eine von den Sachen. Auf der anderen Seite soll sich Design auch mit Komplexität beschäftigen. Das heißt also, Dinge analysieren, Dinge verstehen, immer wieder neu über Dinge nachdenken und schauen, wie man Dinge vielleicht neu angehen oder neu bezeichnen kann, neu oder vielleicht sogar einfacher verstehen kann. Und das Ganze ist ein iterativer Prozess. Das heißt also, wir fangen einmal mit etwas vielleicht an, aber dann kommt uns irgendwann vielleicht auch eine bessere Idee. Ja, wir probieren Dinge aus und dann probieren wir etwas Neues aus. Ich will ja hier etwas über Computer erzählen und dazu eine kleine Anekdote. Als ich mal einen Computer selbst zusammengebaut habe, das war damals so Anfang der 2000er in etwa, da hat man das schon noch häufiger gemacht vielleicht als heute, da waren noch scharfe Kanten darin. Ja, das heißt, also könnte man sich einfach schneiden. Und ja, das ist mir natürlich auch irgendwann mal passiert. Als ich ein Modul da reingesteckt habe in diesen Computer, habe ich mich irgendwann geschnitten, weil ich abgerutscht bin. Das ist etwas, was man heutzutage eher weniger findet. Also man ist dann irgendwann auf den Trichter gekommen, hey, vielleicht sollte man solche Kanten mal abglätten, ja, dass man sich daran nicht verletzen kann. Naja, und dann ist dieser Begriff Design Thinking entstanden. Man hat sich wirklich darüber Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich Design designen. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber tatsächlich ist dieses Design Thinking sowas wie ein Framework. Ja, also angefangen von Ideenfindung mit der Überlegung, hey, wie ist das eigentlich, wenn Leute sich mit etwas befassen und damit beschäftigen. Ja, man versucht zu definieren, was gehört alles irgendwie zu dem Produkt, was wir jetzt machen wollen. Dann entwickelt man Prototypen, probiert die aus, holt sich immer wieder Feedback rein und spielt das ganze Spiel mehrfach durch. Vielleicht auch einfach mehrfach parallel. Dazu haben sich unter anderem die Interaction Design Foundation sogar gegründet. Das ist ein größeres Ding. Man kann auf der Seite interactiondesign.org einfach mal nachschauen. Da ist sehr, sehr viel Literatur zu finden. Da habe ich jetzt auch zum Beispiel diese Abbildung hierher. Naja, und dann gibt es auch tatsächlich einige Konferenzen, die sich damit befassen. Ich habe hier mal noch als ein Beispiel ein Paper verlinkt, das von ijdesign.org hier. Kann ich auch nur empfehlen, sich das einfach mal ein bisschen anzuschauen, wenn man diesen ganzen Designbegriff noch etwas tiefer verstehen will. Und jetzt möchte ich gerne einmal überleiten zu der Idee von gutem Design, weil das ja auch nicht so einfach ist. Ja, also mal so drüber nachdenken, wenn man heutzutage Dinge kauft, dann, naja, ist manchmal so die Überlegung, ist das wirklich so ein gutes Design? Gefällt mir das? Ja, und dazu hat sich einer Gedanken gemacht und das war Dieter Rams. Das war in den 70ern. Dieter Rams hat überlegt, ist mein Design eigentlich ein gutes Design? Und wie kann ich das jetzt genau überhaupt klassifizieren? Ja, was habe ich für Aspekte, auf die ich da schauen kann? Und das sind diese 10 Prinzipien, die sind auch relativ berühmt eigentlich, die er da aufgestellt hat. Ich will die aber hier nochmal kurz rausholen. Ja. Innovation, also die eine Überlegung ist, kann ich überhaupt etwas Neues schaffen mit meinem Design? Oder mache ich vielleicht irgendwas einfach nur nach? Kann natürlich auch legitim sein, dass man vielleicht auch auf etwas aufbaut. Mache ich etwas, was überhaupt irgendwie sinnvoll ist? Ja? Also ein Produkt, was man wirklich dann auch schön verwenden kann? Oder ist das vielleicht eher etwas zum Wegwerfen? Oder vielleicht findet man sogar etwas dazwischen. Ästhetik ist ein Aspekt, den habe ich gerade schon mal so ein bisschen aufgegriffen mit dem Beispiel von fancy Klamotten. Ja, also es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, hübsches Design und schauen wirklich nur auf diesen einen von den 10 hier aufgelisteten Aspekten. Man kann natürlich noch ein bisschen weitergehen und auch über diese Klassifizierung ja nochmal nachdenken. Naja, die nächste Frage war, ist ein Produkt überhaupt verständlich? Ja, also ich kann Produkte designen, die versteht niemand. Und wir werden gleich ein bisschen über Computergeschichte sprechen. Das ist natürlich auch da irgendwann passiert. Auch heute ist das noch so, dass manche Leute sagen, ich kann damit nichts anfangen. Ich höre ganz gerne mal, auch wenn ich selbst in einem technischen Umfeld eigentlich als Software-Engineer arbeite, das ist mir zu technisch. Ja, habe ich von Leuten aus meinem eigenen Unternehmen mehrfach gehört. Im vergangenen Unternehmen zum Beispiel hatte ich das häufiger. Dann geht es um Ehrlichkeit. Ja? Also wir wollen halt nicht einfach irgendwelche Dinge verstecken. Das ist eine Sache, die wir gerade bei Computern heutzutage angefangen haben, sehr stark zu vernachlässigen. Da möchte ich gerne weg von. Ich möchte gerne diese Ehrlichkeit irgendwo wieder zurückerlangen. Den Rest will ich jetzt hier nicht zu weit ausführen. Ja, so Sachen wie Umweltbewusstsein zum Beispiel, die gehören auch zum Design. Das ist auch gerade ja ein sehr, sehr junges Thema. Da will ich jetzt aber, wie gesagt, nicht zu weit reingehen. Noch ein ganz interessanter Aspekt ist diese Frage von, hey, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gemacht? Kann ich mein Design vielleicht vereinfachen? Und das ist dieser Komplexitätsaspekt, den ich vorhin schon erwähnte. Da werden wir gleich auch noch mal etwas drauf schauen. Und zwar wollen wir auch gesamtheitlich schauen. Dieser Ansatz nennt sich auch holistisch. Das im Englischen whole, Ganze, ist auch der Begriff dort. Und früher wurde er auch teilweise mit W noch davor geschrieben. Also so wie das Wort whole halt auch. Man hat daraus gemacht nochmal ein neues Adjektiv, ja, um diese Gesamtheit irgendwie ausdrücken zu können. Und wenn man manchmal so an Sachen denkt, dann fragt man sich, ja, wer hat das hier eigentlich gemacht? Ja? Wer hat das verbrochen, sagen Leute auch gerne mal. Da hat irgendwer vielleicht mal im Design nicht richtig nachgedacht oder so. Oder vielleicht war auch einfach irgendwo noch ein Feedback nicht da und dann muss man vielleicht nochmal ein neues Design finden. Bei manchen Sachen ist das ein bisschen schwierig. Also wenn ich zum Beispiel ein Haus baue oder gerade auch bei Hardware ist das so ein Ding. Wenn es einmal draußen ist, das sind Sachen, die kann ich nicht so leicht verändern. Bei Software sieht das ein bisschen anders aus, da werden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Naja, dann halt dieses Ding, warum wurde daran nicht gedacht? Na, das ist so offensichtlich. Also es gibt manchmal so Dinge, wo man sich einfach überlegt, wie zum Beispiel die scharfen Kanten in einem Rechner. So, warum hat nicht mal jemand darüber nachgedacht, dass wenn man so modulare Rechner baut und Leute da etwas irgendwo reinstecken können, das Ding auf- und zumachen und so weiter, dass man die Kanten abrundet? Warum hat man da nicht darüber nachgedacht? Naja, man hat irgendwann daraus gelernt. Ne? Und das ist dieser iterative Teil des Prozesses. Es kommen immer wieder neue Designideen. Das heißt also, wir wollen uns jetzt tatsächlich mit einem ganzen System beschäftigen. Ja, wir wollen schauen, wie ist das, wenn ich einen Computer jetzt so designe, wirklich von außen nach innen und alles davon irgendwie verständlich machen. Naja, ist aber halt natürlich auch nicht einfach. Ja, gerade so zum Beispiel im Städtebau oder beziehungsweise Gebäudebau und alles, was dazugehört, da wird auch sehr viel in diese Richtung überlegt. Ja, alleine wenn es um sowas wie Umweltfreundlichkeit geht oder Energiesparmaßnahmen und so weiter. Ich habe hier nochmal ein Bild, auch von Interaction Design Org. Da geht es gerade um dieses große Ganze, also jetzt über die kleinen Computer, die wir heutzutage haben, hinaus noch, um eine komplette Stadt vielleicht oder sogar ein ganzes Land. Na, alle Aspekte, die irgendwie da reinkommen. Wie ist das mit Ressourcennutzung? Wie ist das mit den Leuten, die mit diesen Sachen umgehen? Na, also viele Sachen sind zum Beispiel so einfach, die man eigentlich fixen könnte. Beispielsweise einfach die Präsenz von öffentlichen Mülleimern oder Toiletten. Fehlt an manchen Orten einfach. Aber auf der anderen Seite muss natürlich dann auch die Verantwortung irgendwo daherkommen, dann zu sagen, okay, dann nehme ich halt meinen Müll mit und werfe den woanders rein, wo ich wieder einen Mülleimer finde. Mal so als Beispiel. Jedenfalls, wenn wir jetzt ein gutes Design machen wollen, dann brauchen wir dafür auch einfach viel Wissen und Erfahrung. Und gerade im Bereich Computer, weil das ein sehr komplexes Ding ist. Und Wissen ist auch so eine Geschichte, die im wissenschaftlichen Bereich gerade sehr interessant ist. Da wird auch untersucht, wie ist das eigentlich mit Wissen? Na, es gibt einmal diese einfache Klassifizierung von explizitem und implizitem Wissen. Das explizite Wissen, das ist so der einfachste Teil. Das heißt einfach, wir haben Wissen, das können wir niederschreiben, das können wir einfach weitergeben. Ja, wir können einfach jemandem sagen, hey, hier ist ein Buch, da kannst du alles über diesen Bereich nachlesen. Oder wir können eine Vorlesung in einer Uni besuchen oder VHS oder auch Unterricht in der Schule. Ja, da wird Wissen direkt weitergegeben. Die andere Frage ist, wie ist das mit Dingen, die ja vielleicht nicht so einfach niedergeschrieben werden können? Und da spricht man von implizitem Wissen. Das ist etwas, das man einfach so erlangt. Einfach dadurch, dass man Dinge tut, dass man Dinge ausprobiert. Ja, zum Beispiel so Dinge wie, na, das kann zum Beispiel beim Laufen schon anfangen. Ja, wenn Kinder anfangen, irgendwann zu laufen oder auch irgendwann zu sprechen. Eltern versuchen bei ihren Kindern irgendwie Sprechen beizubringen, aber tatsächlich muss irgendwie das Kind selbst dann ja diesen Schritt irgendwann machen. Und wenn jetzt irgendwer mal darüber nachdenkt, ja, wie habe ich eigentlich damals sprechen gelernt? Ich behaupte, das kann kaum jemand wirklich noch so sagen. Also abgesehen davon, dass sich Bewusstsein erst mit der Zeit prägt. Aber genau das ist der Punkt. Es gibt so viele Dinge, die wir noch unbewusst machen, die einfach irgendwie auf einmal gelernt sind. Und man hinterfragt das auch vielleicht gar nicht mal. Und dann kommt die Wissenschaft manchmal daher und versucht dann die Dinge wieder zu untersuchen. Eine andere Klassifizierung, und da sind wir jetzt im Endeffekt in Unterkategorien von Wissen, das sind einmal so ein Wissen, das man ja eher ja, wirklich nicht nur unterbewusst macht, sondern das man wirklich aus Erfahrung mit sich bringt. Im Englischen tested genannt. Ja, das ist ein Wissen, das erlangt man irgendwie dadurch, dass man etwas häufiger tut, dass man Erfahrung zum Beispiel in einem Beruf erlangt und so weiter. Da weiß man manche Dinge auf einmal einfach. Es gibt natürlich auch immer mal mit der Zeit Leute, die dann irgendwann denken, hey, das hat noch nie irgendwer runtergeschrieben. Lass uns das mal runterschreiben. Und das ist genau diese Art von Wissen. Ja, manche Sachen sind auch vielleicht noch gar nicht so leicht zu erklären oder jemand versucht das irgendwie zu erklären und dann, naja, ist man sich noch nicht so sicher, verstehen die Leute das jetzt wirklich, wie ich meinen Gedanken hier gerade versuche rüberzubringen und so. Naja, und die andere Geschichte ist, und da sind wir auch wieder bei Unternehmen oder auch an anderen Stellen kann das vorkommen, schon im eigenen Haushalt. Das ist im Englischen genannt Tribal Knowledge. Das heißt also Wissen. Es haben vielleicht einfach nur bestimmte Personen oder Personengruppen. Ja, oder weiß nicht, jemand einfach nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es können sogar Dinge sein, die wir selbst irgendwann vergessen. Die sind einfach nie aufgeschrieben worden. Aber irgendwie, Leute wissen irgendwie, wie eine bestimmte Sache funktioniert. Das kann im Büro sein, irgendeine bescheuerte Kaffeemaschine, wo irgendwas, eine Bedienung irgendwie komisch ist. Irgendwer hat das mal rausgefunden und weiß, wie man einen bestimmten Prozess an dieser Maschine dann macht. Und sei es einfach das Reinigungsverfahren, weil es einfach nicht gescheit irgendwo in der Anleitung beschrieben ist oder so. Ja, das kann alleine auch schon darunter fallen. Ne? Gibt es in manchen Unternehmen gibt es ja tatsächlich Leute, die sind einfach nur für bestimmte Dinge verantwortlich, weil es die einzigen sind, die das irgendwie verstehen. Naja, jetzt muss man natürlich, wenn man unternehmerisch denkt, vielleicht auch ein bisschen für Sicherheit sorgen, dass man, wenn irgendwas ausfällt, also Personen in dem Fall, dass man da noch jemand anders hat. Naja, Und das ist auch so eine Sache im Bereich Computer. Ich will jetzt einmal ein bisschen Thesen in den Raum stellen, wie das so aussieht mit Computerwissen. Meine erste Behauptung ist, dass wir sehr, sehr viel Wissen über Computer haben, die immer noch sehr schwer, das immer noch sehr schwer ist, weiterzugeben. Ja, das heißt also, alleine zum Beispiel, wenn ich irgendwann anfange, einen Computer zu benutzen, dann erlerne ich so viele Dinge dabei. Und damit meine ich nicht nur einfach so generelle Konzepte, sondern auch wirklich im Speziellen. Also Leute, die zum Beispiel mal einfach vor ein anderes Betriebssystem gesetzt werden, haben immer wieder Schwierigkeiten, sich da erstmal reinzufinden, ne? Weil einfach manche Dinge anders sind. Dann kann man sich fragen, okay, was kann ich denn aus meinem bisherigen Wissen übertragen? Da gibt es natürlich sehr viele Dinge. Aber es gibt auch wieder Dinge, die muss man erst so ein bisschen entdecken. Ja, und wenn man dann genügend Erfahrung irgendwann hat, kann man mit ein bisschen mehr anfangen. Naja, und auf der anderen Seite, es ist auch immer noch so ein kleines Mysterium von, was kann ich denn jetzt überhaupt von einem Computer als Produkt übertragen auf einen anderen? Also sagen wir mal, ich habe hier jetzt so einen Laptop gerade, hier ist bei mir die Taste Control, Steuerung, auf der linken Seite und danach kommt die Fn-Taste, die spezielle Funktionen freischaltet. Es gibt manche Geräte, da ist es einfach andersrum. Ja? Und wenn man sich jetzt immer daran gewöhnt hat, ey, da unten ist immer diese Steuerungstaste, ich wette, irgendwie gibt es hier ganz viele Leute, die das schon erlebt haben, die haben irgendwann einen anderen Laptop in der Hand gehabt und drücken dann die falsche Taste. Es gibt sogar Leute, die konfigurieren sich diese Taste dann extra um. Ja? Das sind so Dinge, die muss man erst lernen. Naja, und dann ist die Frage, hey, was kann man denn jetzt machen, um solche Dinge auch nochmal rauszuarbeiten und irgendwie für Leute verständlicher zu machen? Na, ist natürlich für die Frage, ja, ist mein Design ein gutes Design? Habe ich etwas wirklich verständlich gemacht? Es gibt auch Firmen, die entscheiden sich ganz bewusst dazu, einfach anders zu sein, um das Anderssein willen. Ja, das gibt es bei einer bekannteren Firma, die sehr viele Geräte herstellt zum Beispiel. Ah, da gibt es manchmal einfach Dinge, die funktionieren einfach anders. Da findet man manchmal einfach Tasten nicht oder so, wenn man solche Geräte zum ersten Mal benutzt. Oder die sind auch zum Teil gar nicht beschriftet und solche Sachen. Und jetzt will ich mal ein bisschen zurückgehen. Wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen, diese Computer zu haben? Das hat vor langer Zeit angefangen tatsächlich, nämlich in den 40ern schon. Da hatte man die ersten elektromechanischen Computer gebaut. Einer davon war der Harvard Mark I. Ja, der hieß einfach so, Harvard, den Ort kennt man vielleicht noch. Das war schon ein sogenannter General Purpose Computer. Ja, das heißt, man konnte den für mehrere Zwecke einsetzen. Ich muss jetzt dazu sagen, dieser Computerbegriff, der ist auch erst so ein bisschen mit der Zeit so tatsächlich entstanden. Vorher hatte man viel die Überlegung von einem Rechner, einem Calculator im Englischen. Ja, wir werden diesen Begriff gleich auch nochmal bei einem anderen Beispiel sehen. Naja, und Leute, die an diesem ersten oder einem der ersten Rechner hier mitgearbeitet haben, waren unter anderem Richard Milton Block, Robert Campbell und Grace Hopper. Den Namen haben bestimmt schon viele Leute gehört, weil sie sehr viele interessante Sachen gemacht hat und sehr viel Inspiration in die ganze Entwicklung von Computern, auch Informatik und Software Engineering gegeben hat. Er hat nämlich die geniale Idee, hey, wie ist das, wenn wir mal eine maschinenunabhängige Programmiersprache bauen? Ja, da hatte man noch gar nicht so diese Überlegung von Programmiersprachen wirklich so im Sinn. Da hat sie gesagt, hey, lass uns das so einfach mal machen. Ich habe da so eine Idee. Und die Sprache nannte sie dann Flowmatic. Flowmatic ist vielleicht heute nicht mehr wirklich präsent, aber COBOL haben bestimmt einige schon mal gehört. Amazon Web Services, AWS, bietet sogar heutzutage an, COBOL in einer Cloud zu nutzen. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Kann man da einfach Code reinwerfen, der in dieser Sprache geschrieben ist, die schon fast 80 Jahre alt ist. Ja. Naja, und so sah das bei dem Harvard Mark One damals aus. Da war halt ein Lochkartensystem, um den Programmcode irgendwo reinzugeben. Jetzt ist es natürlich nicht wie heutzutage, dass man da irgendwo, ne, einfach so ein bisschen Text schreibt so. Da muss halt noch ein bisschen anders gelesen bzw. geschrieben werden insbesondere. Naja, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Irgendwann kamen die elektronischen Computer. Mit denen wurde es langsam wirklich interessant. Ein Beispiel dazu, ENIAC. ENIAC war auch ein General-Purpose-Computer. Das war der erste programmierbare digitale Computer. Und auch hier waren einige Leute als erste, die daran programmiert haben. Das waren übrigens alles Frauen hier in diesem Beispiel. Das waren Jean Bartik, Betty Holberton und Kathleen Antonelli, Marlon Meltzer und Ruth Teitelbaum. Das sind die beiden, die jetzt hier in der Abbildung zu sehen sind, die hier jetzt so damit Kabeln rumgehen und die Kabel neu irgendwo reinstecken. Ja? So sah an diesem Gerät damals die Programmierung aus. Francis Spence war auch mit dabei. Was haben die uns hinterlassen? Naja, Betty Holberton hat das Konzept von Breakpoints erfunden. Etwas, was man heutzutage in der Softwareentwicklung sehr gerne benutzt, einfach mal irgendwo die Maschine anzuhalten, um zu schauen, wie ist jetzt eigentlich gerade der Zustand in meinem System? Was ist da eigentlich gerade los? Muss man sich mal vorstellen, die Idee muss man ja überhaupt erstmal haben. Kathleen Antonelli hat sich überlegt, hey, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt immer so riesige Programme schreiben, macht das nicht irgendwie mal Sinn, davon Teile zusammen zu gruppieren, dass man die wiederverwenden kann? Ja, Unterroutines, Subroutines, das hat sie erfunden. Damals war das natürlich noch, weil die Geräte halt so riesig waren, also kann man sich wirklich vorstellen, einfach so eine Horde von Kühlschränken, so ungefähr sah das aus. Das, was heute in einem Rechenzentrum steht, wo irgendwie, weiß ich, wie viele tausend Computer zusammen sind, das war damals die Größe von einem, ja. Naja, und da musste man halt schon mal ein bisschen an Schaltkreisen sparen können, weil Schaltkreise halt nicht so klein waren, sondern halt so riesige Teile. Aber dann wurde alles nochmal ein bisschen einfacher. Irgendwann kamen Leute auf diese Idee, wie wäre es, wenn wir einen Schalter bauen in digital? Vielleicht war das auch gar nicht so der explizite Gedanke dabei, aber das ist im Endeffekt das, was es ist, der Transistor. Ich habe jetzt hier einfach mal selber so einen schematischen Transistor nachgemalt. Ja, da sind diese bekannten drei Pole. Ja, die sind einfach da im Endeffekt so, oben hat man Eingang, unten hat man Ausgang. Und je nachdem, was an der linken Seite anliegt, wird entweder durchgeleitet oder eben nicht. Ja, also genauso wie bei einem Schalter, ist entweder an oder halt aus. Und wir können sogar ein kleines Jubiläum feiern, denn der Transistor ist vor ein paar Tagen, am 23. Dezember diesen Jahres erst 75 Jahre alt geworden. Es gab auch einige Artikel tatsächlich dazu in verschiedenen Zeitungen. Ja, die wird man auch finden. Naja, das war damals im Jahre 1947. Da wurde der erste Transistor gebaut, wurde halt ein bisschen drüber iteriert und dann wurden die Teile tatsächlich auch mehrfach produziert. Ich kann auch dazu einladen, hier einmal auf die Seite pbs.org zu schauen später. Die haben ein größeres Archiv mit sehr, sehr viel Wissen darum, wie das damals alles entstanden ist und da sind auch sehr viele interessante Bilder mit bei. Ja, Programmiersprachen hatten wir gerade schon. Wir haben gerade von Flowmatic gesprochen, aber es gibt so eine Art von Sprache, die ist nochmal ein bisschen anders. Das sind die sogenannten Assembly-Sprachen. Haben manche Leute, die so Low-Level-Programmierung vielleicht auf Mikrocontrollern oder auch in anderer Hinsicht schon gemacht haben, schon mal von gehört oder auch benutzt. Ja? Diese Assembly-Sprache, die ist auch schon so alt, also aus 47. Das war Kathleen Booth, die damals die Idee hatte. Auch ein etwas tragischeres Jubiläum. Sie ist tatsächlich 100 Jahre alt geworden dieses Jahr und das war dann auch ihr letztes Lebensjahr. Sie war jedenfalls diejenige, die damals mit ihrem Mann zusammen Computer designt hat und das waren tatsächlich auch so die ersten programmierbaren Computer. Ja? Also das war tatsächlich einer der größten Durchbrüche, die wir im Endeffekt hatten. Und diese Idee von Assembly-Sprachen war, dass man die so als Benutzerin oder Benutzer auch einfach lesen kann. Ja, das war ein Design. Da war die Überlegung, hey, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt so eine Sprache benutzen will? Ich kann nicht sehr viel über Flowmatic oder COBOL erzählen, was wir gerade schon einmal kurz beleuchtet haben, weil ich die Sprachen nie benutzt habe. Aber mit Assembly habe ich tatsächlich sehr viel gearbeitet und naja, wenn ich weiß, wie so eine Maschine von innen funktioniert, dann kann ich mit dieser Assembly-Sprache tatsächlich sehr, sehr viel anfangen. Dann weiß ich genau, hey, ich schreibe jetzt gerade in ein Register rein. Ich setze jetzt gerade den und den Zustand hier. Das, was wir heute in höheren Programmiersprachen haben, geht im Endeffekt ja auch nur darauf zurück. Ja, und das hier war einer von diesen ersten programmierbaren Computern, ja, mit einem Speicher drin. Das war der erste Computer mit so einem Speicher drin. Nannte sich EDSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Nicht Computer damals. Ja. Wo kam das her? Das kam damals aus Cambridge und naja, die haben tatsächlich noch eine sehr umfangreiche und interessante Anleitung geschrieben mit allem, was so zu diesem Design dazugehörte. Ja, die haben einfach beschrieben, wie funktioniert dieses Ding tatsächlich von unten, von innen. Ja? Das heißt, sie haben wirklich alle Details in ihre Anleitung reingeschrieben. Das ist heutzutage nicht mehr so verständlich. Komme ich aber später nochmal zu. Es gab dafür eine Assembly-Sprache auch tatsächlich, die nannte sich damals einfach Initial Orders. Klingt vielleicht ein bisschen konfus, aber sehr interessant, finde ich. Und die hatten ein Diagramm dazu. So sah das ganze Ding aus. Da gab es hier so einen Einschaltknopf irgendwo, das kennt man heutzutage auch. Ja, so ein Startknopf war es einfach. Ja, dann gab es halt hier diesen Starter. Es gab hier einen Speicher. Es gab einen Lesevorgang. Es gab einen Aufzeichenvorgang. Und hier Computer sogar noch mit O geschrieben. Ja, da sieht man schon, das ist ein bisschen älter, Großbritannien. Dass das zu einem E geworden ist oder in der amerikanischen Variante eher ein E ist, das kam dann irgendwann später. Und dann gab es eine Firma, die hat sich überlegt, hey, wir hätten auch gerne sowas. Und das war Jay Lyons. Das waren damals Leute, die haben so Teestuben betrieben. Und die haben dann irgendwann angefangen, Computer zu machen. Das sind die sogenannten Leo-Computer. Ja, so hat sich auch die Firma damals genannt, die dann die Computer gemacht hat. Und der Leo 1-Computer war genau aufbauend auf diesem Design hier. Jetzt sind wir wieder 10 Jahre weitergesprungen. Wir sind jetzt Ende der 50er, 58, 59. Da hatten Leute noch eine ganz andere Idee. Noise. Also so wie Nice mit OY. Robert Noise, sehen wir jetzt hier gerade in diesem Bild, hat bei Fairchild damals die integrierten Schaltungen entwickelt. Ja, das heißt, man hatte die Idee, hey, wie ist das eigentlich mit diesen Transistoren? Können wir die nicht irgendwie kleiner machen, irgendwie anders herstellen? Ja, das heißt, man hatte jetzt mal endlich die Möglichkeit, statt diesen größeren Transistoren, einfach mal eine ganz, ganz kleine Schaltung herzustellen. Und tatsächlich ging das dann auch schon ein bisschen in diese Richtung, wie wir es heutzutage haben, ja, dass die Sachen eher so Fingerkuppen groß langsam wurden. Das, was jetzt hier gerade bei ihm in der Hand ist, ich weiß nicht, ob das nur eine Abbildung ist, ich denke mal schon. Naja, parallel dazu, es war ein knappes Jahr vorher und die hatten auch schon ein Patent angemeldet dazu, hatte Jack Kilby eine sehr, sehr ähnliche Idee, aber auch nicht exakt die gleiche. Also die von Robert Noyce war, so wie ich es verstehe, wohl die etwas sinnvollere. Naja. Jetzt gehen wir nochmal 10 Jahre weiter. Jetzt kommen wir in das Zeitalter der sogenannten Heimcomputer. Heimcomputer habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie noch so aus alten Erzählungen gehört oder vielleicht auch selbst noch damals gehabt. Ich wette, hier sind auch ein paar Leute, die ein bisschen älter sind, die sich das hier anhören. Da waren unter anderem diese hier auf dem Markt. Das war so quasi die heilige Dreifaltigkeit der Computer, sagte man, ja, Trinity. Das war Ende der 70er Jahre. Da waren die Firmen Commodore und Apple unter anderem mit dabei. Ja, die haben halt sehr viele Computer damals dann angefangen herzustellen. Und ich sage sehr viele im Sinne von das, was wir gerade vorher gesehen haben, das waren im Wesentlichen erstmal alles Forschungsgeräte, ja, bis Lyons dann tatsächlich dahergang und das mal ein bisschen unter die Leute brachte. Aber ansonsten waren das ja, wie gesagt, einfach nur erste Modelle. Davon gab es jetzt tatsächlich mehrere, die konnte man irgendwo im Geschäft kaufen. Ja. Die anderen, die sind teilweise auch gar nicht mehr im Ganzen erhalten, zum Beispiel. Das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, die Geräte sind teilweise einfach auseinandergenommen und irgendwo im Museum dann verteilt worden. Macht natürlich auch ein bisschen Sinn, weil die halt aus sehr vielen großen Teilen bestehen. Und dann ging es weiter. Von den Heimcomputern kann man irgendwann zu den sogenannten Personal Computern. Ja, man hat sich überlegt, hey, wie ist das eigentlich, so du als Person selbst, so dein eigenes Gerät zu haben, das wäre doch cool. Da gab es als allerersten den Kenback One. Der wird tatsächlich einfach als so der erste Personal Computer gezählt. Das ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, also 1971. Auf Wikipedia gibt es auch eine Seite dazu, die sich sehr viel mit der Geschichte von Personal Computern befasst. Auch große Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Xerox. Xerox hat damals, das war in den USA, mal ein bisschen geforscht, hey, wie ist das eigentlich so mit Computern? Damit kann man doch jetzt mittlerweile ziemlich coole Sachen machen. Und die haben damals, knapp 50 Jahre jetzt her, überhaupt erstmal die Idee gehabt, irgendwelche grafischen Oberflächen zu bauen. Ja, das, was für uns heutzutage so selbstverständlich ist. Hier, was ich jetzt hier gerade mache mit der Maus. Das wurde in diesem Jahr erst erfunden. Na? Von denen kam auch Ethernet, also das, was wir heutzutage gerne benutzen für Internetanbindungen oder auch lokale Netzwerke. Und naja, das war damals im Park, das war ein Research Center in Palo Alto. Palo Alto Research Center, dafür steht es. Gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel. Ja? Dieser Computer, der ist jetzt nicht mehr einfach nur irgendwas, was nur Leute zum Programmieren benutzen, sondern wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, dass es das wirklich als Konsumprodukt gibt. Und wenn man heutzutage auf Computer schaut, alles, was wir haben an Multimedia und so weiter, ja, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel das hier gerade im Livestream schauen, dann schauen wir es auf einem Computer. Ob das jetzt ein sogenannter smarter Bildschirm ist oder so, völlig dahingestellt. Da ist ein Computer im Endeffekt. Da an vielen Stellen wird gar nicht mehr so aktiv von den meisten Leuten programmiert. Das war vorher nicht so. Vorher war es tatsächlich so, dass die Leute, die Computer benutzt haben, im Wesentlichen die Leute waren, die die Computer programmiert haben. Natürlich gibt es heutzutage immer noch Leute, die das tun. Aber im Verhältnis ist das weit auseinandergegangen. Also es gibt sehr viele Leute, die wirklich nur Geräte benutzen. Und damals musste man auch noch Leute haben, die die Geräte regelmäßig überwachen, ja, die geschaut haben, hey, funktioniert ja eigentlich noch alles oder muss man mal wieder gegentreten, ja, jetzt ein bisschen salopp ausgerückt. Damals gab es noch Operators, heutzutage gibt es ein Operating System, ein Betriebssystem, ja, das heißt, das Gerät kümmert sich eigenständig um seinen Betrieb. Da musste natürlich auch erstmal sehr viel für designt worden, damit das überhaupt geht. Naja, der nächste revolutionäre Schritt waren dann die sogenannten Mikroprozessoren. Was ist so ein Mikroprozessor? Naja, ein Mikroprozessor hat sehr viel in sich halt schon drin. Das ist ein im Wesentlichen erstmal Integrated Circuit, das was wir vorhin schon mal gesehen haben. Aber darin sind nicht nur eine Recheneinheit drin, sondern darin ist auch Speicher drin. Da schauen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf. Naja, der erste solcher Art war der Intel 4004. Das war 71, also auch wieder so 50 Jahre her etwa. Das war damals ein 4-Bit-Rechner. Nicht 64, so wie heute, ist kein Tippfehler, 4-Bit. Ja? Das heißt also deutlich weniger. Mit der Zeit wurde das natürlich ein bisschen mehr. 1981, also nochmal 10 Jahre später, jetzt springen wir ein bisschen schneller, hat IBM den IBM-PC gebaut, der heutzutage noch für sehr viel als Referenz gilt. Ja, das war basierend auch auf einem Intel-Prozessor und naja, da ging das dann langsam los mit dieser ganzen Geheimhaltung. Das Projekt wurde so geheim gehalten, dass selbst innerhalb von IBM, bis auf den paar Leuten, die daran gearbeitet haben, niemand irgendwas davon wusste. Ja? Eine sehr spannende Entwicklung. Der erste Laptop, der kam auch ungefähr in der gleichen Zeit. Das war auch eine sehr interessante Forschung. Ich habe das selber erst bei meiner Recherche herausgefunden. Das war der Gavilan SC. Und die haben tatsächlich auch sich sehr viel Gedanken um Design gemacht. Die haben dafür einen Industriedesigner, ähnlich wie Dieter Rams halt, genommen. Und haben gesagt, hey, hilf uns doch mal hierbei. Und der hat sich dann Gedanken gemacht um alles. Ergonomie, Mechanik, ja, das ganze Erscheinungsbild von diesem Ding. Das ist im Wesentlichen ein Koffer. Ja, wenn man sich davon mal Bilder anschaut, ich habe jetzt gerade leider keins hier, das war einfach ein Koffer, wo eine Klappe unten dran war. Also nicht die Klappe, die man sonst so kennt, sondern da ein kleines bisschen anders aus. Sehr interessant. Das heißt also, es passte schon in diese Accessoire-Welt. An dieser Stelle wollen wir mal ein bisschen Stopp machen mit der Zeitreise und wieder zurückkommen in die Gegenwart. Wir waren jetzt gerade zuletzt Anfang der 80er Jahre, wir sind jetzt 40 Jahre später, wir haben jetzt das Jahr 2022. Ich will jetzt einmal schauen, wie ist das heutzutage, so einen Computer zu entdecken. Was ist ein Computer? Ich habe gerade schon was von Mikroprozessoren erzählt, ist im Wesentlichen das Gleiche. Ja, man hat einen Prozessor, man hat Speicher und man hat Peripherie, die man daran anbindet. Na, ein kleines bisschen nochmal nachdenken, das ist so ziemlich alles, was wir heutzutage irgendwo haben. Überall ist irgendein Computer drin oder es ist selbst einfach ein Computer, so wie jetzt der Laptop hier. Ich habe jetzt hier vor mir gerade ungefähr, weiß ich nicht, 20 Computer oder so. Ja, da vorne ist irgendeine Schaltanlage, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Da sind überall Prozessoren drin, da ist überall Speicher drin, die sind hier angebunden. Dadurch haben wir diesen Livestream zum Beispiel. Vor mir ist ein großer Monitor, hier links unten ist nochmal ein kleiner Monitor, wo ich ein bisschen Feedback von mir selbst habe. Da unten sind direkt nochmal 3 Stück für Audio. Da sehe ich, dass ich noch weiter spreche. Das erinnert mich daran, hey, man kann nicht noch hören. Na? Solche Dinge, die sind teilweise selbstverständlich heutzutage. Und davon gibt es so viel, was wir noch nicht einmal mehr wirklich aktiv wahrnehmen. Da will ich mal ein bisschen einfach Beispiele rausholen. Die sogenannte Alltagselektronik. Ja? Fangen wir einfach mal an bei einem Besuch im Supermarkt oder Einkaufszentrum. Da sind teilweise so Parkplätze. Die zeigen an, wie viele Leute können da eigentlich jetzt noch parken. Habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, gerade in größeren Städten gibt es das. Das heißt, da sind an einer Stelle Sensoren, die gucken, hey, parkt da jetzt hier gerade ein Auto auf diesem Parkplatz? Dann wird irgendwo runtergezählt, ah, ein Platz belegt. Ja, und dann kann die Anzeige sagen, ja, von 1000 Plätzen sind jetzt noch 99 frei. Mal davon ausgegangen, dass wir jetzt gerade morgens haben und die erste Person gerade angekommen ist. Dann geht das mit der Zeit weiter. Und so kann man zum Beispiel für eine Verteilung der Parkplätze sorgen. Ja, dass man nicht alles nur in einem Parkhaus hat, was allen Leuten irgendwie gefällt oder so, sondern vielleicht ein bisschen ausweitet. Da gibt es dann teilweise sogar Leitsysteme für ihr, je nachdem, wie groß jetzt die Anlage ist. Die Aufzüge, die wir haben, die Rolltreppen, die wir haben, Türen, die einfach automatisch aufgehen, wenn man sich annähert. Okay, sind manchmal zugegeben etwas komisch. Ja? Die fallen auch alle drei gerne mal aus. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich habe in der Ruhr-Uni Bochum studiert. Da ist die Rolltreppe, glaube ich, in meiner damals Studiezeit zu ungefähr 5% verfügbar gewesen. Das Ding hatte sehr viel Last erfahren leider und naja. Aber trotzdem, es ist so ein Ding, das ist so integriert. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, dass im Wesentlichen da so eine kleine Steuerung drin ist, die halt wie ein Rechner funktioniert. Das heißt, das ist ein Sensor. Wenn ich mich irgendwo draufstelle, dann fängt sich das Ding erst an zu bewegen. Ja? Dafür ist Elektronik da vorhanden. Wenn wir jetzt im Supermarkt angekommen sind, da sind Preisschilder. Das habe ich erst dieses Jahr sogar erst aktiv so wahrgenommen. Das sind einfach sogenannte E-Ink-Displays. Ja? Das heißt, also, sie sind sehr, sehr sparsam im Strombedarf. Und da muss man einfach nur, wenn man irgendwann mal was Neues drauf haben will, einfach nur ein kleines bisschen was an Strom dazugeben. Zack, hat man ein neues Bild. Ja? Aber die hängen da den ganzen Tag irgendwo und zeigen uns die Preise an. Oder halt auch weitere Informationen. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, hier, weiß ich, hier Dose Erbsen oder irgendwie so. Dann steht da, weiß nicht, 1 Euro oder sowas drüber. Und die sind teilweise sogar so fancy, dass sie einfach noch verknüpft sind mit irgendeiner Elektronik von außen und von außen einfach neu programmierbar sind. Das heißt, man muss jetzt sicher überall hingehen ins Regal und schreibe ich jetzt was Neues drauf mit einem Programmieradapter oder so. Nein, man kann die einfach von außen sogar ansteuern. Sehr interessant. Wenn wir jetzt dann langsam mal durch den Supermarkt durch sind, wir gehen jetzt zur Kasse, ja, da sind einfach Barcode-Scanner heutzutage. Früher gab es noch einen etwas anderen Weg, die Produkte zu erfassen. Ja, ganz früher wurde noch irgendwie von Hand vielleicht mal was aufgeschrieben. Irgendwann kamen dann so die ersten Schreibmaschinen oder auch irgendwelche Rechengeräte mit so Hebeln und Dingen zum Drehen und so. Naja, heutzutage zieht man halt Dinge einfach über so einen Barcode drüber. Und das geht so weit, dass wir teilweise selbst einfach einen Checkout machen können an manchen Orten. Ja? Sogar Bezahlung geht mittlerweile elektronisch. Das heißt also, ich muss gar nicht mehr unbedingt mein Bargeld irgendwo rausholen und so, womit ich Fingerabdrücke hinterlasse. Ich kann auch einfach elektronische Fingerabdrücke hinterlassen. Funktioniert. Das ist jetzt kommt der schlimme Teil. Ja, also das, wo viele Leute auch vor Angst haben. Ich höre schon hier ein bisschen aus der Regie das Lachen. Ja, alles, was diesen IoT-Begriff und die Freunde davon anbelangt, das können sein Kühlschränke, die irgendwie automatisch gucken, wie ist jetzt mein Füllstand, ist die Milch abgelaufen oder irgendwelche solchen Sachen. Kaffeemaschinen, Waschmaschinen und alles Mögliche, die irgendwie dir sagen können, hey, ist fertig. Ja? Aber bei einer Kaffeemaschine bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt. Manche finden es nützlich, wenn sie irgendwo unterwegs sind, auf einmal im Telefon zu sehen, okay, Waschmaschine ist fertig. Oder also sogar auf der Uhr haben wir heutzutage auch. Ja? Diese ganzen Gadgets, die wir haben. Oder USB-Sticks, da denkt auch kaum jemand drüber nach. Ist eigentlich auch ein kleiner Rechner drin. Ja? Dann sehr viel in der Industrie verbreitet. Alles Mögliche an Steueranlagen, sogenannte Appliances, für alles Mögliche. Ja? Teilweise auch in der Medizin oder was weiß ich wo. Es gibt so viele Geräte, die da überall benutzt werden. Wenn man zum Beispiel zum Röntgen geht oder so. Das ist etwas, da sehr viel Elektronik mit einfach involviert. Naja, ich selbst habe mir auch schon mal einige von diesen Sachen angeschaut. Also wer gerne mal so über IoT-Hacking oder Gadget-Hacking oder sowas erfahren möchte, kann gerne mal nach anderen Vorträgen von mir schauen. eine andere sehr interessante Entwicklung, die ich wieder etwas nützlicher finde. Okay, Industrieanlagen sind auch vielleicht nützlich, aber nehmen wir das mal außen vor. Diese sogenannte Smart-Bewegung, ja, also alles, was irgendwie Smart Home, Smart Building, Smart City anbelangt, nehmen wir bitte mal die Smart Gadgets für den Haushalt hier wirklich raus, weil teilweise echt so viel Schwachsinn dabei ist. Es gibt so viele Überlegungen von, hey, wie können wir manche Dinge einfach automatisieren? Wie können wir Energie sparen? Wie können wir Daten erheben, um uns irgendwie ein besseres Bewusstsein dafür zu holen, wo wir vielleicht einfach verschwenderisch sind? Ja, oder wo vielleicht ein Aufkommen von vielen Leuten regelmäßig ist, wo man vielleicht mal was am Verkehr wieder tun muss, dass man Straßen anders baut oder so. Ja, oder alleine sowas wie Luftmessung, dass man schaut, hey, wie ist eigentlich hier die Luft gerade? Ich habe jetzt gestern noch gesehen, eine kleine Reportage über den Hamburger Hafen oder beziehungsweise die Hamburger Stadt. Das Ding ist mittlerweile so dicht bebaut, dass man da schon teilweise über irgendwelche Werte hinauskommt. Und wenn man diese Werte nicht erfassen würde, könnte man das kaum so sagen. Ja, irgendwann werden Leute auf einmal krank oder so. Ist nicht schön. Aber diese Information kann man sich holen. Ein anderes Beispiel noch. Ich bin neulich unterwegs gewesen und da waren Laternen. Aber die sind gar nicht angewiesen. Ja? Aber die neben der ich stand, die waren. Da bin ich ein bisschen weitergegangen. Dann ging auf einmal die nächste Laterne an. Nämlich die, die ein paar Meter dann vor mir gekommen wäre. Dann gehe ich nochmal weiter. Das gleiche Spiel wieder. Irgendwann habe ich mich dann umgedreht. Dann sind die Laternen am Anfang auch wieder langsam ausgegangen, nach und nach. Das heißt also, da hat man sich alleine darüber schon Gedanken gemacht, hey, wie kann man damit Energie sparen, dass Wege, die irgendwie kaum begangen sind, nur dann beleuchtet werden, wenn es wirklich notwendig ist. Nämlich dann, wenn jemand da vorbeigeht. Ja, und wie das so ist, wir haben ja gesagt, Umwelt ist auch so ein Ding. Wir haben diesen großen Bereich Entertainment und da haben wir sehr, sehr viel an Elektronik. Google Stadia zum Beispiel, habe ich jetzt hier schon beigeschrieben, RIP. Ein Produkt, das jetzt halt vom Markt genommen wird. Die haben ganz vielen Leuten so Controller verkauft, teilweise auch einfach so zugeschickt für nichts. Die haben sich überlegt, wie ist das denn jetzt eigentlich? Naja, wenn man jetzt so spielen möchte, kann man das nicht irgendwie in der Cloud machen oder so. Ich habe damals schon gesagt, es wird ein Flop, es ist so geworden. Aber hätte man das wirklich sagen können, ohne das mal auszuprobieren? Schwierige Überlegung. Ja, es hätte auch die Zukunft sein können. Vielleicht hätte das auch zu einer gewissen Ersparnis dann auf einer anderen Seite geführt, weil Leute weniger bei sich im Haushalt selbst haben müssen und dafür an anderer Stelle die ganze Rechenarbeit, die dazu gehört, irgendwo zentral abläuft. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, 18. Januar ist es soweit. Ja, also wir haben jetzt noch 3 Wochen, die Leute da irgendwie solche Sachen spielen können. Dann ist vorbei. Wie man sieht, ich habe diesen Controller da mal auseinandergenommen. Ich habe da mal ein bisschen reingeschaut. Und die Überlegung, die auch manche Leute haben, ist, hey, kann man den nicht jetzt für irgendwas anderes benutzen? Tatsächlich ist der gar nicht dafür designt, dass man den jetzt einfach so über Bluetooth oder USB irgendwo benutzen kann. Also, wenn man weiß, wie und da ein bisschen herumhackt, ja, kann man an manche Sachen rankommen. Wer Interesse hat, spreche mich mal gerne darauf an. Naja, und wir haben im Hackerspace in Bochum, im Labor, haben wir auch mal so ein bisschen was in der Richtung designt. Ich habe irgendwann gesagt, hey, es gibt so viele Leute, die haben schon irgendwelche so coole Badges designt für ihre Veranstaltungen und so weiter. Hey, können wir das nicht auch mal machen? Da habe ich eins gesehen, das war in Australien bei der Linux-Konferenz dort vor 2,5 Jahren. Nee, im Januar müsste das gewesen sein, dann war es vor fast 3 Jahren. Die hatten so ein Badge, da waren einfach so 2 Displays, ein ESP, so ein kleiner Mikrocontroller. Und dann habe ich gesagt, hey, sowas Cooles können wir auch machen, aber wir können auch ein bisschen drüber hinausgehen. Und dann habe ich mal überlegt, so, ja, wie kann man das so haptisch machen, wie kann man das so vom Formfaktor her machen und so weiter. Naja, und dann habe ich zusammen mit einem anderen damals aus dem Labor das Ding so nach und nach ein bisschen durchiteriert. Und dann ist tatsächlich diese Platine daraus geworden. Da haben wir auch tatsächlich noch einige von da. Wer Interesse hat, gerne mal beim Labor melden. Ja, und es gibt ein paar Designüberlegungen davon. Die gehen in die Richtung von Modularität. Man soll damit ein bisschen wirklich einfach experimentieren können und auch einfach Dinge austauschen können. Na? Man kann das Ding wiederverwenden, man kann das Ding entdecken. Das heißt, wenn man noch gar keine Ahnung von der ganzen Elektronik hat und so weiter, kann man hier mit relativ einfachen Mitteln sich einfach mal ein kleines Verständnis davon holen, wie diese ganze Sache eigentlich funktioniert. Ja, und schlussendlich kann man das Ganze natürlich auch programmieren. In dieser Abbildung sieht man jetzt gerade nicht alles. Was man jetzt gerade sieht, sind diese 2 Displays oben. Dann sind da so 2 kleine LEDs, ja, solche Leuchtteile. Man kann noch optional darunter auch noch weitere zwei Bildschirme anschließen, das ist schon andere mit mehr Farben, etwas höherer Auflösung. Dann sind darunter zwei Knöpfe. Hier sind jetzt gerade nicht die Aufsätze, das sind so, ja, kennt man vielleicht noch so von so alten Arcade-Maschinen, ja, das sind so kleine, einen halben Zentimeter breite Knöpfe einfach. Darunter, da ist jetzt gerade noch nichts drin, das sind Platzhalter für Joysticks bzw. Thumbsticks. Das heißt also, wie bei so Controllern, die man heutzutage auch von anderen Spielekonsolen kennt oder überhaupt von Spielekonsolen kennt, zum Beispiel da links bei diesem Stadia-Controller, ja, die kann man da einfach reinstecken. Und das Modul selbst, das da noch draufsteckt, dieses ESP-Modul, das kann man auch einfach rausziehen. Man kann auch einfach ein anderes draufsetzen. Man müsste jetzt eins haben im gleichen Formfaktor. Aber es gibt heutzutage sehr viele Chips, die so designt werden, dass man genau das auch einfach tun kann. Es gibt sogenannte System-on-Modules. Das sind dann im Endeffekt so fertige Module, wie das, was man hier als Teil sieht. Ja, ich zeige das einmal kurz. Dieses kleine eckige Teil, was hier ein bisschen dunkler ist, wo dieses Metallschild drauf ist, das ist auch nur aufgelötet wieder auf dieser Platine hier, auf der blauen. Und die dann wiederum hat hier so ganz viele Stifte, die darunter dann wieder reingesteckt sind. Ja, man könnte jetzt mit anderen Chips genauso ein Ding auch designen. Fände ich sehr interessant, das auch mal zu tun. Und da habe ich auch vielleicht was ein bisschen im Auge. Mal schauen. Ja, falls irgendwer daran Interesse hat, gerne auch mal Bescheid geben. Ja, fände ich wirklich cool, wenn wir da mal irgendwas anderes für noch designen könnten. Hier noch der Verweis auf die Mitteilung von Google darüber, dass dieses Stadia-Projekt jetzt ausläuft. Sie haben es als Strategie bezeichnet, ein bisschen anders. Naja, und halt auch der Link zu unserem Badge hier. Und ja, es gibt immer noch Leute, die machen dieses Console-Hacking. Also gab es auch Vorträge hier beim Chaos Communication Congress oder auch so im weiteren Hacker-Umfeld, wo sich Leute mit Geräten von Nintendo befasst haben oder auch von Sony, ja, und da mal ein bisschen näher dran gegangen sind. Will ich jetzt aber nicht zu viel zu erzählen. Findet ihr. Und dann gibt es auch noch Leute, die wollen heute immer noch einfach mal selber so einen Computer designen. Und da will ich jetzt langsam hin. Ja, ich will wieder dahin, dass Menschen sich wirklich selbst nochmal mit Computern irgendwie befassen können. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, es gibt so viel, was heutzutage einfach nur in einer riesigen Industrie hergestellt wird. Da ist überhaupt gar kein Feedback mehr da. Ja, wenn ich jetzt irgendwo Probleme habe mit einem Computer, naja, was mache ich? Ich suche irgendwo im Internet irgendwo nach Infos dazu, weil mir ist irgendwas ausgefallen, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß teilweise gar nicht, ist das ein Softwareproblem, ist tatsächlich ein Hardware-Defekt bei mir? Keine Ahnung. Ja, da gibt es so viele Dinge, die da heutzutage passieren, wo kaum jemand auch noch versteht, was da eigentlich überhaupt los ist. Und wir haben aber die Möglichkeit, davon wegzukommen. Wir haben die Möglichkeit, selber noch so ein Verständnis von Computern zu erlangen. Dazu dann auch gegen Ende noch mal etwas mehr. Ein Projekt ist Anacro. Anacro ist jetzt ja nicht mehr so aktiv, aber es war erstmal eine interessante Idee. Da war die Überlegung, hey, wir machen mal so eine Architektur wie so ein PC, also so ein Personal Computer, basierend auf Mikrocontrollern. Das könnte zum Beispiel so ein ESP sein, das, was wir gerade gesehen haben, oder auch ein paar andere, die es mittlerweile gibt. Und dazu machen wir noch ein Netzwerkprotokoll. Das heißt also, es gibt eine Möglichkeit, dass Geräte da miteinander kommunizieren. Ein anderes sehr interessantes und recht aktuelles Produkt ist Neutron. Ja, Neutron ist auch so eine Idee von, hey, wir machen mal sowas wie einen PC. Ja? Und der Formfaktor davon, das ist genau das Gleiche, was wenn ich mir zum Beispiel Anfang 2000 mal so ein Gerät geholt habe. Das nennt sich ATX. Das ist einfach so ja, eine gewisse Platinengröße, ja, mit bestimmten Löchern an bestimmten Stellen, dass man die in ein Gehäuse einfach so reinbauen kann. Das ist auch so ein Design, wo viele Leute gar nicht so aktiv drüber nachdenken. Aber man muss ja erstmal dahin kommen, dass man so eine Standardisierung hat, dass solche Dinge einfach austauschbar sind. Oder halt euch aus, weiß nicht, verschiedenen Gehäusen wählen kann und sowas. Es gibt jetzt ein Design hier auf dem Raspberry Pi Pico aufbauend. Das ist auch so ein Mikrocontroller wieder. Gab es neulich erst, das war vor ein paar Wochen, eine kleine Session dazu, zusammen mit Bill Hurd, der damals bei Commodore übrigens gearbeitet hat, Ben Jordan und Jonathan Pallant. Und Jonathan ist der, der dieses Neutron-Projekt gestartet hat. Mittlerweile arbeiten auch noch so ein, zwei andere Leute mit dabei. Und die schreiben ein umfangreiches Buch, wo sie alles dokumentieren über das komplette Design. Ja, also das ist tatsächlich komplett offen. Kann man sich alles durchlesen. Ja, mehr Computer. Was gibt's noch so? MOS ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist von Daniel Mangum. Er hat überlegt, hey, ich will gerne etwas machen, was auch eine starke Performance hat. Ja. Und trotzdem aber immer noch sehr verständlich ist. Also was wirklich vollständig verständlich ist für Leute, die das Ding am Ende benutzen. Und naja, was heißt Performance? Da muss man vielleicht mal über so einen Mikrocontroller etwas hinausgehen. Und Daniel hat tatsächlich angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie sieht das denn eigentlich aus, so ein Chip zu designen? Ja? Das ist jetzt bei dem Neutron gerade noch nicht so. Also da ist zwar auch das Verständnis irgendwo davon da, wie dieser Pi Pico zum Beispiel funktioniert, aber der wird erstmal genommen, um darauf aufzubauen. Bei MOSFET geschaut, hey, wie können wir denn eigentlich unseren eigenen Chip dafür machen? Dann gibt es ein interessantes Projekt von Ben Eater, der 8-Bit-Computer, der einfach mal so from scratch auf Steckplatinen angefangen hat zusammenzubauen. Sehr, sehr interessant. Und etwas Ähnliches mit einem 80286-System, das ist was, was Intel damals auch hatte in den 90ern, 80ern, so in der Richtung. Nagelt mich nicht drauf fest. Auch sehr, sehr interessant. Gibt es auch eine größere YouTube-Playlist dazu. Große Empfehlung, sich das auch mal anzuschauen. Ja, allerdings auch wieder aufbauen, dann auf bestehenden Teilen. Wie sieht das aus mit Mobilgeräten? Da haben wir auch sehr interessante Projekte zu. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgepickt. Das eine ist der MNT Reform Laptop. Der von Lukas Hartmann und noch ein paar anderen Leuten. Die Idee ist, einen viel persönlicheren Computer zu haben. Ja, also es geht auch wieder so in eine ähnliche Richtung. Das Ding ist vollständig dokumentiert. Man kann sich genau die ganzen Schaltungen davon anschauen. Man kann sich das ganze Gehäusedesign von dem Teil anschauen. Das ist wirklich ein Computer, den man so benutzen kann, wie diesen hier jetzt auch gerade. Ja, etwas anderer Formfaktor, aber das Design ist tatsächlich so gemacht, dass man sich alles im Detail anschauen kann. Ein Projekt, was jetzt eher so für Telefone ist, das ist das Pinephone, das kann man sich tatsächlich auch einfach so als Telefon kaufen. Ja, das wird als Open Source Smartphone verkauft. Da muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich dazu sagen, der Chip, beziehungsweise die Chips, auf denen das Ganze jetzt aufbaut, da hört das so ein bisschen auf mit der Offenheit. Ja, also es gibt zwar offenen Code dafür, zu großen Teilen, aber die Chips sind nicht vollständig öffentlich dokumentiert. Ja, das ist, wenn man heutzutage so alles so im Bereich Funk und so weiter sich anschaut, leider sehr, sehr verbreitet, dass sehr viel geheim gehalten wird. Es gibt verschiedene Motivationen dafür, will ich jetzt hier aber nicht diskutieren. Größere Computerprojekte gibt es auch. Da gibt es einmal etwas, das haben vielleicht auch schon mal manche Leute gehört, da sind Google und Meta, beziehungsweise damals auch Facebook, unter anderem mit dabei und auch weitere. Die haben halt große Rechenzentren und die haben auch spezielle Anforderungen. Und die haben gesagt, hey, wir machen uns auch mal so eine kleine Community auf und überlegen mal, hey, wie kann man denn Hardware so designen, dass man sie effizient nutzen kann, ja, dass wir unsere Anforderungen, die wir haben, damit gescheit abbilden können. Weil wenn du jetzt so ein Rechenzentrum betreibst, musst du ja mal überlegen, allein wenn du nur, sagen wir, 10% irgendwo an Energieumsetzung einsparen kannst, das ist immens. Also an der Stelle nicht nur für die Umwelt, sondern alleine auch schon wirtschaftlich. Ja, und das ist gerade für solche Unternehmen dann doch wieder ein etwas interessanterer Motivationsfaktor. Da gibt es tatsächlich auch einige Designs, die man sich öffentlich einsehen kann von denen. Muss man aber auch dazu sagen, da ist nicht alles offen, ja, aber zumindest einiges. Oxide Computer, die gehen auch nochmal neu ran. Oxide haben gesagt, hey, wir bauen so einen Rack-Server, wie man den sich sonst auch von anderen Firmen irgendwie kaufen kann, aber wir designen einfach mal diese komplette Integration davon nochmal neu. Man muss dazu sagen, sonst ist das heutzutage so, es gibt ja sehr, sehr viele Hersteller, die irgendwo da involviert sind, solche Geräte zu bauen. Teilweise wird zum Beispiel alleine die Software, die darauf läuft, die kommt von ganz woanders als die Leute, die die Rechner am Ende designen oder herstellen und so weiter. Ja. Das wollen die ja ändern. Und die wollen tatsächlich Hardware bereitstellen, die sich auch kleinere Unternehmen nicht unbedingt die allerkleinsten, ja, aber auch kleinere Unternehmen als die, die zum Beispiel so Riesenrechenzentren betreiben, auch einfach irgendwo hinstellen können. Ja, statt zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen einzukaufen, ja, die vielleicht irgendwie langsam sind oder die halt so ihre Mätzchen haben, womit man erstmal umgehen muss oder die vielleicht auch gar nicht genau die eigenen Anforderungen abbilden können so direkt. Ja, sodass man wieder kreativ werden musste. Ja, und eine ähnliche Idee hatten ein paar Studis, die haben sich überlegt, hey, wie ist das denn, wenn man so ein Rack hat, also irgendwie klein machen, weil wir haben ja heutzutage ganz viele kleinere so Einplatinencomputer auch. Naja, und das ist dieses Projekt Racklet. Auch sehr interessant. Auch eine interessante Einladung dazu, wer da einfach mal reinschauen möchte. Alle zwei Wochen gibt es dazu ein kleines Meeting online, wo wir uns so über den aktuellen Projektstand ein bisschen austauschen. Da bin ich auch immer wieder dabei. Racklet.io ist die Website, wo ja erstmal alles dokumentiert ist, was bisher so an Ideen war. Naja, ein Platinencomputer. Da will ich einmal kurz ein bisschen drauf schauen, weil das eine Sache ist, die ist heutzutage sehr verbreitet. Aber da gibt es so gewisse Tücken, auf die man irgendwie achten sollte. Ne? Ich habe schon gesagt, beim Pinephone gerade auch, hier ist es ähnlich. Ja? Es gibt sehr viel, was da als Open Source vermarktet wird. Aber wir müssen mal so ein bisschen Verständnis uns nochmal einholen, was heißt das denn jetzt überhaupt? Tatsächlich gibt es natürlich auch dafür eine Definition. Ja? Da gibt es die Open Source Hardware Foundation, die hat sich mal Gedanken darüber gemacht. Nicht Foundation, Association, Entschuldigung. Die haben sich überlegt, was heißt das denn eigentlich, Open Source Hardware zu haben? Ja? Das heißt erstmal, man muss überhaupt die ganzen Pläne haben für die Rechner. Ja? Das heißt, man muss nachvollziehen können, hey, wie hängen jetzt eigentlich die einzelnen Komponenten hier zusammen, welche sind das überhaupt und so weiter. Das ganze Design der Platine gehört mit dazu. Ja, Anleitung, alles Mögliche, wie man überhaupt mit diesen Geräten arbeitet, von Beginn an. Und eine offene Lizenz müssen mindestens dabei sein. Ich füge doch hinzu, Quellcode. Ja. Quellcode für alles, wirklich von Anfang an, wenn so ein Gerät startet. Und noch davor, ja, wenn ich das Gerät programmieren möchte. Es gibt so viele Firmen, die haben überhaupt gar keine offene Firmware zum Beispiel. Ja. Nehmen wir mal Raspberry Pi. Ich habe da mal so nachgefragt, hey, wie ist das denn eigentlich hier mal mit dem Firmware-Source-Code? Und da hieß, ja, nee. Na, ist jetzt nicht, will ich jetzt auch niemandem die Schuld irgendwie zuweisen. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie auch selbst nicht ihre Chips da herstellen für, sondern die wieder von Broadcom einkaufen. Und na, dann gibt es halt immer wieder so spezielle Spezialverträge und so weiter. Aber das heißt, dass ich jetzt als Endbenutzerin oder Endbenutzer kein vollständiges Verständnis davon haben kann. Ja, und es ist einfach nicht komplett Open Source. Es gibt manche Teile, die sind vielleicht offen, aber ich kann es nicht im Gesamten verstehen. Aber genau da will ich hin. Was man meistens dann noch findet, sind irgendwie ja, Quellcode für den Linux-Kernel, ja, oder auch manchmal für andere Betriebssysteme. Es gibt Leute, die arbeiten selbst dann daran, aus der Community, dass das Ganze irgendwie dann anständig läuft. Auch mit einem Kernel, der tatsächlich von kernel.org kommt und nicht irgendwo auf GitHub rumliegt. Ja, manchmal findet man irgendwelche ZIP-Dateien einfach nur, ja, ein sogenannter Source-Dump. Ja, das heißt also, man kann auch nicht mal irgendwie gescheit jetzt schauen, hey, was ist jetzt anders als im eigentlichen Mainline-Kernel, muss er erstmal rumbasteln, damit das irgendwie geht. Ist nicht cool. Ja, und wenn man schon Code irgendwie bauen möchte, dann doch bitte auch mit den Programmen dafür, das heißt die sogenannten Toolchains, die man tatsächlich auch einfach ja, so als Software fertig kriegen kann. Das heißt also, die ich über mein Betriebssystem installieren kann und die ich nicht wieder von woanders irgendwo holen muss oder dann funktionieren die wieder nicht, weil die für eine andere Architektur oder ein anderes System oder so gemacht sind. Ja, das hätten wir gerne bitte nicht, sondern wirklich diese Toolchains, die man einfach so nehmen kann, nutzen und noch besser, wenn man schon irgendwie eine eigene haben muss, dann auch dafür die Quellcode-Sachen bereitstellen. Naja, und wenn man diese Anforderungen erfüllt, kann man das Ganze auch zertifizieren lassen. Dieses Logo, was wir jetzt da oben sehen, dieses Open Source Hardware Logo, ist eines davon. Man kann aber auch tatsächlich diesen Prozess durchlaufen. Man kann bei der Open Source Hardware Association anfragen, hey, ich würde jetzt gerne hier mein Produkt als compliant von euch zertifiziert bekommen. Und da muss man einige Schritte durchgehen. Das ist ähnlich, wie wenn man heutzutage hier, weiß ich, über einen TÜV kommen möchte, ja, um Auto in den Verkehr zu bringen. Ist das ja sogar tatsächlich eine Anforderung. Also ich kann nicht einfach irgendwie mein eigenes Auto bauen und das, was weiß ich, wie umweltseuchig machen und dann damit über die Straßen fahren. Ja. Interessant, dass das in der Hardware teilweise noch ganz, ganz anders aussieht. Naja, und über dieses Thema Firmware möchte ich auch gerne einmal kurz sprechen. Habe ich schon an mehreren Stellen drüber gesprochen, aber ich möchte gerne ein paar Aspekte hier nochmal etwas beleuchten. Ja, das eine Ding, dieser Begriff Firma, der ist eigentlich sehr, sehr schlecht definiert. Um genau zu sein, ist er eigentlich quasi gar nicht wirklich definiert. Das ist irgendwie eine Form von Software so. Manche Leute sagen, das BIOS. Ja, jetzt gebe ich Leuten so einen Raspberry Pi in die Hand und dann ist irgendwie der konzeptuelle Unterschied schon irgendwie da und die meisten Leute wissen gar nicht, dass da Firmware drauf läuft. Ja? Die wissen nur, ich lade mir was runter, mache eine SD-Karte, steck die da rein. Okay. Das heißt, also es gibt so viele Bedeutungen eigentlich von Firmware. Die sind teilweise irgendwie, keine Ahnung, so im alltäglichen Sprachgebrauch. Leute sagen teilweise so, hab hier eine neue Firmware für Telefon. Teilweise meinen die gar nicht mal Firmware, sondern eigentlich meinen die ein Betriebssystem. Ja? Bei Routern ist das teilweise ähnlich. Da wird teilweise dieser Begriff Firmware so weit ausgedehnt, da gehört das Betriebssystem mit dabei, da gehört die Bedienoberfläche bei und so weiter und so weiter. Und je nachdem auch, welchen Hersteller man sich anschaut, was für Produkte man sich anschaut, wo der Begriff vielleicht mal verwendet wird, die verstehen immer mal was anderes, ziehen da mehr oder weniger mit rein, als eigentlich notwendig ist und so weiter. Aber was das eigentlich bedeutet, ist tatsächlich so der fixe Teil, der irgendwie nicht wirklich veränderbar ist an einer Software für einen Rechner. Das heißt also, es gibt einfach manche Dinge, die brauche ich, damit der Rechner tatsächlich auf einmal wirklich zu einem Rechner wird. Wenn ich das nicht bräuchte, dann könnte ich ja mein Betriebssystem einfach so starten. Interessante Überlegung. Ja? Das heißt also, warum brauche ich das eigentlich überhaupt? Warum kann ich einfach die Hardware so machen, dass einfach mein Betriebssystem direkt laufen kann? Naja, das ist halt auch so ein Ding. Teilweise geht das schon fast. Ja? Aber wir sind halt nicht wirklich hundertprozentig da. Es ist auch nicht perfekt und es ist auch okay so. Ja? Aber ich denke, dass irgendwo so das Bewusstsein schon irgendwie da sein sollte, wie das eigentlich alles so zusammenhängt. Und damit Leute irgendwie zusammenkommen können und sich darüber austauschen können und so weiter, gerade zum Beispiel auch die halt Rechenzentren betreiben oder aber auch kleinere Leute oder Unternehmen, die gerne eigene Laptops irgendwie mal bereitstellen wollen, gibt es als Anlaufstelle jetzt die Open Source Firmware Foundation. Die hat sich jetzt gerade ja, relativ frisch gegründet. Auch eine Einladung, da mal auf der Website vorbeizuschauen. Ja, das heißt also, es ist ja, im Endeffekt so eine Art Dachorganisation. Sagen sie auch selbst, das ist da, wo einfach die erste Anlaufstelle ist für Leute, die irgendwas im Open Source Firmware Ökosystem machen wollen. Ich selber habe auch mal eine App gebaut, die ich wahrscheinlich auch irgendwann mal in die Foundation mit rein integrieren werde. Müssen wir noch schauen, wann und wie. Das ist Fjedka, der Firmware Editor. Den habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Ja, das ist etwas, da kann ich Firmware reinladen. Zum Beispiel gerade hier aus einem Laptop oder auch aus anderen Geräten. Das Ganze funktioniert dann so, wenn ich da Firmware reinlade, dann wird die erstmal analysiert. Dann gibt es eine Visualisierung dazu. Wie sieht eigentlich die Speichernutzung aus von dieser Firmware, also was irgendwo in einem Flash-Speicher in so einem Rechner mal hinterlegt wird. Dateisysteme werden da erkannt, ja, das heißt zum Beispiel UEFI haben vielleicht Leute schon mal gehört, das neue BIOS, sagen auch manche, ist eigentlich nochmal was anderes, aber da gibt es ein Dateisystem, was da drin ist. Das sind sehr, sehr viele Dateien teilweise, bis zu 1000 Stück sogar in manchen Geräten. Ja, gibt noch ein paar andere Dateisysteme, die auch verstanden werden können. Kann man sich einfach mal anschauen. Man kann auch da teilweise Dateien weglöschen, die nicht notwendig sind. Ja, zum Beispiel, wenn ich einen Rechner kaufe, ist jetzt ein E-Mail-Client in der Firmware drin, warum auch immer, kann ich den wegmachen. Und ja, habe ich tatsächlich schon gesehen. Und ich kann auch Metadaten daraus jetzt mittlerweile exportieren. Habe ich neulich erst ein Release gemacht. Das heißt, man kann das dann auch anderen Leuten geben und sagen, hey, hier, guck dir das mal an, das ist bei mir rausgekommen. Ein interessantes neues Thema, was jetzt dazu kommt, eben weil dieses Verständnis von Computern so ja, unter Verschluss gehalten wird teilweise oder auch ja, nicht mehr da ist oder nicht mehr gescheit dokumentiert ist oder wie auch immer aus dem Ruder gelaufen ist, ist die Überlegung von SBOM, Software Bill of Materials. Das ist die Idee, dass gesagt wird, was gehört alles zu der Software, die in einem Rechner irgendwo läuft. Das heißt also, man will wissen, von wem kommt die Software, was für Komponenten sind da drin, Beispiel jetzt dieser E-Mail-Client, ja, und so weiter. Naja, und jetzt habe ich ein neues Projekt gestartet und da will ich jetzt mal in die Tiefe gehen etwas. Was ist jetzt eigentlich so, ja, ich habe gerade schon erzählt, so die Firmware, die muss erstmal irgendwas machen, damit ich ein Betriebssystem starten kann. Ja. Was heißt das jetzt eigentlich? Was ist das überhaupt? Und da sprechen wir von Plattformen und von Systemen. Systeme wie Betriebssysteme zum Beispiel. Naja, und was ist jetzt eine Plattform? Wir können aber erstmal auf Wikipedia nachschauen, dann sehen wir eine etwas größere Definition. Ja, da ist es dann erstmal ja eine Compute-Plattform, das ist eine Umgebung, wo Software ausgeführt werden kann. Okay, ich denke, das ist eine sehr intuitive Definition erstmal, kann ich irgendwie verstehen. Ja, Plattform ist irgendwas, da kann ich irgendwie drauf stehen, da kann ich jetzt was mal, drauf machen. Jetzt wird das ein bisschen konfus, ja. Jetzt heißt es im Weiteren, das kann Hardware sein, das kann ein Betriebssystem sein, das kann ein Webbrowser sein oder irgendwelche Programmierschnittstellen, die so dazugehören oder irgendwelche andere Software unten drunter. Es muss nur irgendwie die Bedingung erfüllt sein, dass ich eine Umgebung habe, in der mein Programmcode ausgeführt wird. Okay, das kann jetzt auch wieder alles Mögliche sein. Ja, jetzt heißt es im Weiteren, na okay, was gehört noch so dazu? Verschiedene Abstraktionslevel irgendwie, so dazu kann die Computerarchitektur gehören, das heißt also auch die Hardware, die unten drunter ist, Betriebssystem oder Laufzeitumgebung, ja, Programmbibliotheken, das ist immer noch so ein bisschen ähnlich wie der Satz davor. Naja, und jetzt kommt wieder ein etwas knackigerer Satz dazu. Das ist so das, worauf jetzt Computerprogramme ausgeführt werden können. Okay. Ich will nicht zu sehr auf dieser Definition rumreiten, aber ich will darauf aufmerksam machen, es gibt irgendwie so ein konzeptuelles Ding hierbei, aber so hundertprozentig das zu verstehen, ist nochmal schwierig. Deswegen habe ich dieses Projekt gestartet. Platform System Interface nenne ich es. Ja, ich will auf diese Schnittstellen schauen, was ist jetzt eigentlich eine Plattform, was ist jetzt ein System, und ich möchte mal dahin, das alles ein bisschen näher einzugrenzen und Designansätze daraus zu extrahieren. Das sieht so aus, also mein Ziel ist, eine Spezifikation zu machen. Ich habe unter anderem das Projekt PSI Spec unter Platform System Interface auf GitHub. Ja, ich will mal zusammenfassen, was machen zum Beispiel verschiedene Firmenprojekte, wie sehen deren Bootflows aus, wie funktionieren die zusammen mit einem tatsächlichen Betriebssystem. Naja, wie mache ich das? Ich muss jetzt irgendwie gucken, was gibt es denn so für Features, die irgendwo vorhanden sind. Ich will mir die extrahieren, ich will die vergleichen miteinander, evaluieren, vielleicht auch verbessern. Vielleicht kriegen wir auch einfach was bei heraus, was ja, vielleicht ein sinnvolleres Design ist. Dazu muss man jetzt noch ein kleines bisschen was verstehen über Computerarchitektur. Und da will ich ein kleines Aside jetzt reinschieben. Wir sprechen mal über Busse. Ja? Weil Busse tatsächlich etwas sind, was ein Computer als System ausmacht. Es gibt Busse, die kennt irgendwie jeder so, kann man auf Wikipedia auch nachlesen. Ja, was ist so Bus bei Computern? Das sind im Wesentlichen erstmal Leitungen. Ja, das heißt also, Leitungen, die können irgendwo über einer Platine verlaufen, die können aber auch anderweitig exponiert sein. Jetzt mal ein Beispiel, der I²C-Bus, ja, der ist an so vielen Stellen vorhanden, der habt ihr teilweise einfach, der ist im HDMI-Anschluss zum Beispiel drin oder auch damals VGA. Dadurch weiß der Computer, was der Bildschirm auf der anderen Seite für eine Auflösung hat. Da gibt es ein kleines Protokoll, was da einfach drüber läuft. Ja. Teilweise werden da Sensoren darüber angebunden, zum Beispiel gerne so Temperatursensoren und sowas. Unter Linux gibt es da dieses I2C-Tools, damit kann man sich mal ein bisschen genauer anschauen, was hat man überhaupt für I²C-Geräte im Rechner. Ich habe gerade schon erwähnt, Protokolle, das ist so die zweite Hälfte. Ja, also damit ich jetzt mit anderen Geräten irgendwie kommunizieren kann, brauche ich ein Protokoll. Das Protokoll, das kodiert einfach sowas wie Befehle zum Beispiel, ja, oder wie Informationen irgendwie kodiert sind. Und als Beispiel, wenn man sich mal was anschauen will, was relativ einfach gehalten ist, ein sogenannter Spy-Flash, das ist ein kleiner Speicherbaustein für einen Rechner, der auf den meisten Mainboards verbaut ist. Der kann einfach über einen kleinen Befehl gelesen werden. Und in Orboot, das ist ein Firmware-Projekt, wo ich jetzt auch übermorgen noch ein bisschen zu erzähle, da haben wir einen kleinen Ansatz implementiert, wie man sehr einfach nur aus diesem Speicher rauslädt. Ja, das heißt also, wir haben da auch wirklich nur diesen Lesebefehl drin. Wir haben da nichts großartig sonst. Wir haben zum Beispiel gar kein Schreiben drin, weil wir es auch gar nicht brauchen. Naja, dann gibt es auch Konventionen und Standards dazu. Wenn ihr mal überlegt, heutzutage, wir haben so viel über USB einfach angeschlossen. Das können Mäuse sein, Tastaturen, USB-Sticks, Telefone kann man über USB mit dem Rechner verbinden. Na? Die funktionieren aber nur dadurch, dass wir irgendwie standardisierte Schnittstellen haben. Und dadurch haben wir etwas geschaffen, das nennt sich Kompatibilität. Ja, das heißt, wir haben jetzt irgendwie einen Markt geschaffen, wo ich sagen kann, hey, wir sind kompatibel mit USB. Du kannst dieses Gerät nehmen, kannst bei dir einen Rechner anschließen, es wird funktionieren. Garantiert. Aber diese Busse sind halt nicht nur außen, die sind auch innen und die sind wirklich, wirklich innen drin. Wenn man sich mal so einen Mikroprozessor anschaut, sieht es ungefähr so aus. Na, ich habe jetzt einfach mal schematisch dargestellt, was so ein Mikroprozessor, wo sonst halt so kleine Beinchen außen dran sind, oder beziehungsweise manchmal auch so Kügelchen unten drunter, je nachdem. So sieht das Ganze schematisch aus. Da gibt es irgendwo einen Systembus oder auch, können auch mehrere sein. Und da hängen die einzelnen Komponenten dran, die in diesem Package drin sind. Ja? Die insgesamt dann diesen Chip am Ende ausmachen. Dazu gehört die CPU, dazu gehört Speicher. Ja, das ist einmal ein bisschen Arbeitsspeicher. Dann bei den ganzen Mikrocontrollern zum Beispiel heutzutage ist da auch ein Festspeicher drin, ein sogenanntes ROM. Bei vielen ist ein sogenanntes Mask ROM drin. Ja? Das heißt also, da ist eingegossen so eine Menge von ersten Befehlen, die irgendwo ausgeführt werden. Ja, und dann ist da auch Peripherie teilweise mit bei. Ja, gerade bei den sogenannten SOCs heutzutage, System on a Chip, da ist alles Mögliche mit bei. Ich habe jetzt als Beispiel mal hier UART reingebaut. Das hier, das ist auch ein relativ einfacher Teil. Damit kann ich zum Beispiel etwas anbinden, um einfach ja, ein bisschen Text auszutauschen. Das ist einfach eine serielle Schnittstelle. Diese einzelnen Komponenten, die jetzt hier drin sind, die werden auch Blöcke genannt oder auch Cores. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, ich habe hier einen 8-Kern, was weiß ich was Prozessor, ja, dann sind da einfach 8 solche CPU-Kerne drin. Die sind alle an einem Systembus angebunden, können miteinander kommunizieren, können mit anderen Geräten auch kommunizieren. Ja, noch ein anderes Beispiel ist der sogenannte Advanced High Performance Bus. Das kommt so aus der ARM-Ecke. Und zu ARM gehört die MBAR, die Advanced Microcontroller Bus Architecture. Aus irgendeinem Grunde ist bei denen alles advanced, ja, also Advanced Risk Machines ist, wofür ARM jetzt steht, ja, ist einfach so. Aber die Architektur, die kann man sich einfach so anschauen, die ist öffentlich zugänglich und gut dokumentiert. Naja, jetzt will ich noch mal ein bisschen über Komplexität sprechen, weil es ist ja jetzt alles gerade schön und einfach erstmal dargestellt gewesen. Wir haben mal diese verschiedenen Ansätze von Befehlssätzen. Es gibt einmal diese x86-Prozessoren, das, was Intel und AMD unter anderem herstellen, die sind sehr, sehr komplex. Ja, da gibt es keine Ahnung, wie viele tausend irgendwas Befehle, kommt kaum noch irgendwie jemand mit. Dementsprechend haben die aber auch sehr, sehr viel dafür dokumentieren müssen, damit man damit jetzt irgendwie was anfangen kann und dafür Software schreiben. Ja, ARM ist eigentlich immer noch ziemlich komplex. Ja, das steht für RISC, das ist ein RISC-Prozessor, steht für Reduced Instruction Set Computer. Aber tatsächlich sind das immer noch hunderte von Befehlen, die da irgendwie drin stecken. Ja. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz, das ist RISC-V, das ist relativ jung, jetzt 10 Jahre alt ungefähr, gibt es auch schon die ersten Chips zu kaufen. Naja, die haben einen modularen Ansatz geschaffen, wie man sich so einen Befehlssatz für einen Computer zusammenbauen kann. Und das machen sie über offene Spezifikationen, da kann man sich auch einfach dran beteiligen. Ja, man kann auch selber einfach Chips, ja, einfach, kommen wir gleich noch zu, designen mit diesem Ganzen. Es ist ein bisschen einfacher jetzt noch als ARM gehalten, ja, aber denkt dran, es ist immer noch reduced. Das heißt, also wir schauen eigentlich immer noch von einem sehr komplexen Ding runter zu, jetzt haben wir es ein bisschen einfacher gemacht. Wir sind noch nicht bei einfach, wir sind bei einfacher. Und deswegen wollen wir das Ganze mal noch weiter reduzieren. Ja. Neil Ford hat ein schönes Buch geschrieben, Productive Programmer, und der hat gesagt, irgendwie sind Entwickler so ein bisschen angezogen von Komplexität, also Softwareentwickler jetzt an der Stelle, wie Motten von einer Flamme. Ja. Ein sehr skurriles Bild, zumal das ja gefährlich ist, in eine Flamme reinzufliegen. Ja, so ähnlich ist das mit Komplexität. Ja, wenn man zu hohe Komplexität irgendwo erreicht hat, dann hat man langsam Probleme. Komplexität kann natürlich auch gegeben sein, ja, in der Physik zum Beispiel. Aber wir entdecken Physik. Ja, Physik ist nicht etwas, was wir uns ausdenken. Das erfinden wir nicht. Das sehen wir so, wie es ist. Oder versuchen es vielleicht einfach nur anders erstmal zu erklären uns. Aber im Wesentlichen, das gehört einfach zur komplexen Welt mit dazu. Naja, und wenn es halt wirklich zu viel wird, dann müssen wir halt mal irgendwann anfangen zu reduzieren. Das heißt, das Gegenteil, was wir eigentlich erreichen wollen, das ist dann Einfachheit, Simplizität. In der Softwarearchitektur gibt es dafür ja, verschiedene Ansätze. Was ist Softwarearchitektur? Kevlin Henney hat neulich noch bei NDC Oslo einen kleinen Vortrag gehalten dazu. Softwarearchitektur ist das, worin Entwickler leben. Das kann man sich so ein bisschen wie bei Häusern vorstellen. Häuser sind auch etwas, wo wir drin leben. Da haben sich auch Leute um die Architektur Gedanken gemacht, dass das Ding nicht zusammenfällt, ja, dass es gut steht, dass man rein und raus kann, allein, dass man Türen hat und Fenster. Ja, sehr interessant. Und so ähnlich ist das mit Softwarearchitektur. Neil Fortwitter, der hat noch was gesagt. Naja, die meisten Architekten und Entwickler, die wollen immer irgendwie so, ja, das Aktuellste, Tollste und so weiter. Aber es gibt so viel in der Geschichte vom Engineering und deswegen habe ich gerade auch mal so ein bisschen aufgelistet, wie das so alles entstanden ist. Das ist aber auch in der Softwareentwicklung so, woraus wir eigentlich lernen können, ja, und dafür sorgen könnten, dass wir eben nicht Fehler wiederholen. Ein anderer bekannter Spruch ist auch, wer die Geschichte nicht kennt, ist verdammt dazu, sie selbst nochmal neu zu erfahren oder zu wiederholen. Ja. Sprechen wir nochmal kurz über Firmware. Es gibt da so etwas, das nennt sich UEFI. Ja. Wofür steht das eigentlich? Das steht für etwas Erweiterbares. Unified Extensible Firmware Interface. Und dieses Extensible ist ein großes Problem. Es wird vermarktet als, hey, das gibt dir mehr Funktionalität und mehr Sicherheit. Und wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, dann überlegt man, Moment, mehr Funktionalität, wieso hat man dadurch mehr Sicherheit? Na, hat man natürlich nicht. Eigentlich ist das gar nicht so. Ja, je mehr Funktionalität wir haben, desto mehr Fehlerpotenzial haben wir tatsächlich. Naja, und das soll halt so irgendwie die ganze Evolution von Geräten begleiten. Jetzt ist das Ding aber halt schon von Anfang 2000. Ja, da hat EFI damals angefangen. Mittlerweile 20 Jahre alt und man kann mal überlegen, ob das Design nicht auch ein bisschen anders geht. Und das haben zum Beispiel gemacht Leute von Google, Leute von Facebook, Horizon Computing und Two Sigma. Und die haben sich überlegt, hey, können wir nicht einfach dieses ganze komplexe UEFI-Zeugs mal ein bisschen reduzieren und stattdessen einfach was, was wir besser kennen, da reinpacken in unsere Firmware, zum Beispiel ein Linux-Kernel. Und dadurch ist das Linux-Boot-Projekt angefangen. Ursprünglich hieß es noch NERF. Non-Extensible Reduced Firmware. Ja? Da haben wir diesen Reduktionsaspekt. Und auf den gleichen Trichter ist kürzlich noch Microsoft auch gekommen. Die haben auch gesagt, hey, irgendwie langsam läuft hier so ein bisschen was auseinander. Und die haben sich dann mal zusammengetan mit den ganzen Hardwareherstellern und so weiter. Und die wollten über die Kompatibilitätsprobleme, die sie jetzt langsam bekommen haben, einfach mal reden. Und naja, von denen kommt dann dieses Projekt FASR. Firmware Attack Surface Reduction. Ja, auch da will man wieder reduzieren. Also, was ich gerade sagte, ja, wo jetzt hier oben steht, Enhanced Security, ja, hat scheinbar nicht ganz so funktioniert, weil irgendwie eine große Angriffsoberfläche entstanden ist, eben dadurch, dass man sehr viele Funktionalitäten dazu gekriegt hat. Also, reduzieren. Zuletzt will ich jetzt einmal noch etwas über ja, diese Idee von Schichten und Schnittstellen reden. Na, und gleich nochmal einen kleinen Ansatz geben, was man jetzt noch heutzutage selbst tun kann. Mit Schichten gibt es halt so ein Problem und Schichten sind sehr inhärent in dem ganzen Design von dem, was gerade Hersteller aktuell tun. Hier ist mal so ein Bild, das kennen vielleicht auch einige, von XKCD, ja, wie irgendwie so alles, was wir an moderner Infrastruktur haben, am Ende an irgendeiner Stelle auf einer ganz, ganz kleinen, sensiblen Komponente steht, die jederzeit zusammenbrechen kann. Nicht so cool. Was ich jetzt dazu sage, ist, wenn wir schon irgendwie so Schichten bauen, dann haben wir da immer wieder Schnittstellen drin. Und was ist mit Schnittstellen? Die sind schwer gut zu designen. Ja? Das heißt, je mehr ich habe, desto mehr Probleme habe ich. Manchmal sind die auch vollkommen unnütz. Ja? Aber die sorgen natürlich wieder für Kreativität. Und an anderen Stellen entstehen dann wieder so Projekte, wie zum Beispiel Linux BIOS. Ja? Das war früher, das war 1999, da haben mal irgendwo in einem Rechenzentrum ganz viele Rechner nicht funktioniert. Da ist jemand dahergegangen und hat gesagt, ja, lassen wir einfach Linux hier reinpacken. Ja, ähnlich, was wir gerade uns angeschaut haben, Linux Boot. War im Endeffekt genau die gleiche Idee. Das ist heutzutage in das Coreboot-Projekt übergegangen. Ja, nochmal Linux Boot. Gleicher Ansatz. Wir packen einfach Linux, packen wir tatsächlich einfach mit in die Firma rein. Wir schmeißen einfach ganz viel von dem Hersteller raus und packen stattdessen Linux rein. Und das können wir wenigstens nachvollziehen. Und da ist das ganz wichtige Ding: Gehört dir wirklich dein Computer, wenn deine Firma dir nicht offen zugänglich ist, wenn du damit nicht wirklich machen kannst, was du willst? Ja, jetzt gibt es viele Leute, die sagen: Ja, interessiert mich nicht. Ja, ich will das Ding ja auch nur benutzen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, das gilt zum einen nicht für alle Leute, zum anderen gibt es genügend Leute, die tatsächlich Probleme dadurch haben. Wenn man in Foren manchmal schaut, so, oder auch einfach so im Netz, findet man immer wieder Einträge von: Kann nicht von USB booten oder funktioniert nur, wenn ich den und den Anschluss benutze oder. Das sind alles solche Dinge, die aus der Firma kommen, die eigentlich nicht sein müssten. Oxide hat dafür einfach einen kleinen Bootloader geschrieben. Die haben gesagt: Hey, wir machen gar nicht so ein riesen UEFI-Ding und hast du nicht gesehen. Machen diesen Picohost-Bootloader, so haben die das genannt. PHBL, Fibble oder wie auch immer man sonst aussprechen wollte. Das macht nicht viel. Das macht einfach nur ein kleines bisschen Initialisierung. Zack, lädt es sein Betriebssystem. Da ist keine Bedienoberfläche oder so großartig bei. Ähnlicher Ansatz. Open System Firmware, das kommt jetzt wieder aus dem Open Compute Project. Da geht es einfach nur darum, einmal grundsätzlich zu spezifizieren, wie das eigentlich ist, wenn uns die Firmware selbst gehört. Das heißt also, wenn wir jetzt so einen Computer für unser Rechenzentrum kaufen, ja, jetzt müssen wir irgendwie ein Betriebssystem draufpacken und so, kann ich damit überhaupt gescheit umgehen? Es gibt aus dieser Open System Firmware-Ecke, Entschuldigung, gibt es verschiedene Projekte, die man sich da anschauen kann. Auch große Empfehlung, da mal reinzuschauen. Naja, und wie ist das, wenn man jetzt irgendwie dieses Layering auf der anderen Seite hat? Wenn man Schichten hat, dann wachsen die vertikal. Ja? Eine Schicht über der nächsten, über der nächsten, über der nächsten. Es wird nicht schöner dadurch. Auf der anderen Seite kann man aber auch Komponenten haben. Und Komponenten können auf einer Ebene sein. Ja? Das heißt also, wenn ich einen anderen Ansatz stattdessen fahre und sage, muss jetzt nicht irgendwie tausend Sachen aufschichten, sondern hier sind ein, zwei Komponenten, woran du dich bedienen kannst, da kann ich potenziell schon mal ein bisschen einfacher mit ansetzen. Das Problem ist nur, wenn man jetzt halt keine Ownership, also wenn einem diese Komponenten nicht gehören, dann ist man halt leider festgefahren auf diese Schichten, die man schon hatte. Es gibt einen Ansatz dazu, es ist relativ interessant. Der ist jetzt von Intel. Die haben gesagt: Hey, wir machen ein Drei-Schichten-Modell für Firmware. Ja. Das heißt, die eine ist, diese ganze Software, die hier unten drunter jetzt ist, das ist alles, was direkt irgendwie mit den Chips redet. Die implementieren wir komplett selber. Ja. Und das, was wir dazu bereitstellen, ist dann eine kleine Schnittstelle, nennt sich bei den FSP oder jetzt SFSP. Ich muss unbedingt das Wort Scalable noch davor packen. FSP steht für Firmware Support Package. Das ist eine riesige Sammlung von Binaries. Die sind jetzt nicht offen. Ja, das heißt also, es ist schwer, die jetzt irgendwie mal wirklich zu untersuchen. Auf der anderen Seite, wenn man da mal Probleme drin finden wollte, kann man das wahrscheinlich eher. Und naja, im Moment ist es halt so, die Schnittstellen, die sind riesig groß. Da gibt es teilweise welche, da, weiß nicht, da werden irgendwie mehrere Kilobyte an Informationen alleine für die Arbeitsspeicherinitialisierung übertragen. So, also mal als Beispiel. Könnte man mal drüber nachdenken. Um das Ganze ein bisschen einzudämmen, hat sich in der Open Source Firmware Foundation ein Workstream gebildet. Das ist der Silicon Interface Design Workstream. Die sagen ja, so Binaries irgendwo rein zu integrieren, die irgendwie Teile von so einem Chip irgendwie behandeln sollen. Ja, das wird dem Open Source Ökosystem so bereitgestellt, so als ja, generelle Technik, aber halt aus Chip-Hersteller-Perspektive. Ja. Das heißt also, aus der Perspektive von mir als Nutzerin oder Nutzer sieht das nochmal anders aus. Ich selber bin viel beteiligt an dem Projekt Orboot. Das ist Firmware, die wir in Rust schreiben. Dazu werde ich übermorgen auch hier nochmal ein bisschen mehr vortragen. Dazu will ich einmal nur kurz skizzieren, wie bei uns so der Bootflow aussieht. Wir haben eigentlich nur zwei Teile, ja, wenn überhaupt. Das ist einmal der Teil, der die ganze anfängliche Initialisierung macht, ähnlich wie bei dem PHBL-Bootloader. Ja, und dann übergeben wir direkt an die nächste Komponente, je nachdem, wie der Chip designt ist, okay, müssen wir ein bisschen uns darüber Gedanken machen, aber im Wesentlichen ist das diese Aufteilung. Das heißt, am Anfang, wir initialisieren einfach einen Arbeitsspeicher, packen dann da einen Linux-Kernel rein, fertig. So. Das ist eigentlich schon die ganze Idee. Eine andere Geschichte, muss ich jetzt ein bisschen kürzen, sind sogenannte Runtime-Services. Ja. Runtime-Services sind eine Idee, eine Plattform zu abstrahieren. Das heißt also, man definiert da auch wieder Schnittstellen, ja, und macht die Software jetzt zum Teil der Plattform. Das heißt also, jetzt sind wir von der Hardware-Plattform zur Software-Plattform. Das ist natürlich ein Problem, weil uns das eine neue Angriffsoberfläche bietet. Das hier ist jetzt von der Firma Binary, die befassen sich alleine damit, solche Sachen zu untersuchen. In der RISC-V-Umgebung, RISC-V der Befehlssatz, beziehungsweise die Spezifikationen, die noch darüber hinausgehen, da sind auch Runtime-Services definiert. Sehe ich übermorgen noch mal ein bisschen mehr auch dazu. Dann gibt es die sogenannten Plattformspezifikationen und dazu gehört etwas, das nennt sich SBI. Ja, das ist das Supervisor Binary Interface. Das ist ein Dokument, wo auch regelmäßig noch dran gearbeitet wird, wo solche Schnittstellen geschaffen werden. Da gibt es auch Erweiterungen und Funktionen, die da einfach definiert werden, die man sich anschauen kann. Die müssen allerdings jetzt pro Plattform jeweils implementiert werden. Ja, das heißt also, die sind nicht mega portabel, nur zum Teil. Und deswegen hat sich da noch eine Gruppe drum gebildet, die sich darum kümmern will, Sachen zu standardisieren. Muss jetzt hier teilweise ein bisschen skippen, leider. Tut mir leid. Ich werde jetzt hier einmal kurz überspringen. So sieht das aus, wenn man da Aufrufe machen will in so einer Laufzeitumgebung, ist relativ simpel, dazu dann übermorgen mehr. Ein Problem, was wir aber haben, ist, wenn wir von Registern weitergehen, irgendwo zu Speicher rüber, dann kann es sein, dass wir dadurch eigentlich bekannte behandelte Probleme uns wieder reinholen. Ja, das sind Probleme, die hatten wir schon lange. Beste Idee ist natürlich, das aus dem Design rauszuwerfen. Ja, was können wir sonst machen? Und damit will ich jetzt abschließen. Ein bisschen Research hier als Anregung. Das eine ist Capabilities. Ja, Capabilities ist eine Idee, wie wir Speicher schützen wollen, wie wir dafür sorgen wollen, dass wir sogenannte Zeiger, die wir in vielen Programmiersprachen haben, nicht einfach missbrauchen können. Ja, gibt es in dem Projekt WASI sehr interessante Ansätze zu, hier dokumentiert. Und dann eine dazugehörige Hardware-Implementierung, das ist das Cherry-Projekt. Wie sieht das sonst aus mit dem Verteidigen von Software? Was kann man überhaupt in Software machen? Was muss in die Hardware irgendwie rein? Braucht Evaluation und Erfahrung. Es gibt jetzt gerade, ist auch relativ neu, das habe ich gestern erst verlinkt gesehen, dieses Cogent-Projekt sollte man sich auch mal reinziehen. Hardware hat halt auch so Schwachstellen, da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf gehen. Leute haben von Meltdown und Spectre gehört, vielleicht auch Rowhammer und andere Angriffe, die auf die Mikroarchitektur gehen. Ja, das heißt also, man muss eigentlich mal die Hardware grundauf neu designen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Ja, es gibt einmal etwas, das sind sogenannte Trusted Execution Environments, wo man ja so eine sichere Umgebung haben will, um Code auszuführen. Das andere ist Confidential Computing, wo man dafür sorgen will, dass andere nicht sehen können, was man eigentlich für Code berechnet. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Cloud-Anbieter einfach meinen Code ausführe. Er soll nicht sehen, was ich da für Daten drin habe. Zuletzt jetzt noch die Anregung, mach doch einfach mal eigenes Hardware-Design. Ja? Wie kann man damit anfangen? Hier als Referenz einige Talks verlinkt, die will ich jetzt auch tatsächlich nicht durchgehen. Literatur gibt es auch dazu, sehr, sehr interessant. Die Bücher von Patterson und Hennessy über Computerorganisierung bzw. Design. Gibt es eine spezielle RISC-V Edition jetzt auch, wo diese Hardware- und Software-Schnittstellen mal genauer erklärt werden. Macht eure eigenen Computer. Guckt euch an, es gibt so FPGA-Boards, die man sich holen kann. Da kann man einfach selber Chips implementieren in Software. Es gibt dafür Frameworks, es gibt dafür Assoziationen, die sich da entwickelt haben und zusammengeschossen haben, zum Beispiel Fossi Foundation, das LibreSock Project, sehr interessant. Es gibt tatsächlich offene Prozessorkerne, die RISC-V implementieren und auch einen Kurs dazu, wie man das einfach selbst lernen kann. Und wenn man einen eigenen Chip hat, kann man den sogar über ein Projekt von Google auch herstellen lassen. Und damit die abschließende Frage: Wird euer Design ein gutes Design? Vielen Dank.
Dann.
Und damit gehen wir zu Fragen über.
Dann danke, Daniel. Das Internet hat fleißig deinem Talk gelauscht, weil es sind einige Fragen doch zusammengekommen, auch um diese frühe Uhrzeit. Die erste Frage ist, gibt es Open-Source-Orboot-Hardware, auf denen Linux bereits läuft?
Okay, also diese Sache mit Open-Source ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich werde übermorgen noch einen Vortrag halten. Wir haben tatsächlich Hardware, die relativ gut dokumentiert ist und wo sich Communities sehr viel damit beschäftigt haben, wie Dinge von innen tatsächlich funktionieren. Ich habe für zwei Plattformen jetzt Orboot soweit implementiert, dass wir selbst die Arbeitsspeicherinitialisierung machen. Wir haben kein volles Verständnis davon, ja? Aber zumindest ein sehr gutes Verständnis. Für die eine Implementierung hat die Community ein sehr, sehr gutes Verständnis. Dazu übermorgen, wie gesagt, noch ein bisschen mehr. Das ist der Allwinner D1-Chip. Das andere, das ist leider nicht so gut dokumentiert, da habe ich aber immerhin Sources für gehabt, wodurch ich viel nachmachen konnte, ist der JH7100. Der ist erst auf dem Beagle 5 Board verbaut worden. Das war so ein erstes kleines Testboard von Beagle Foundation war das, oder BeagleBone.org. Und dann gibt es jetzt das Vision 5 Board. Das ist einmal das Vision 5 One. Jetzt ist auch ein zweites mit einem Folgechip rausgekommen, der teilweise sehr ähnlich ist. Ja, die sind auch beide so in Orboot als einzige gerade im Code vorhanden. Das heißt, der D1 ist da schon voll drin. Das andere ist in einem von mir noch offenen Pull-Request. Dazu guck gerne auf meinem Twitch-Stream vorbei übrigens. Da erzähle ich live dazu. Ist ja auch verlinkt.
Sehr gut. Es gibt noch eine weitere Frage auch zum Thema Open Source. Welcher Single-Board-Computer ist am ehesten Open Source Hardware? Raspberry Pi, Mango Pi, andere?
Überhaupt nicht Raspberry Pi. Ja, also wenn ihr Closed Source wollt, holt euch einen Raspberry Pi. Wenn ihr Open Source wollt, schaut euch auf jeden Fall mal das BeagleBone-Projekt an. Was ich auch sonst empfehlen kann, sind die Sachen, die basieren auf den Chips von Allwinner und Rockchip. Da gibt es sehr große Communities, die sich da schon zusammengetan haben, gerade Allwinner. Wenn ihr nach Sunchi sucht, S-U-N-X-I, sunchi-linux.org ist das große Wiki, wo sehr viele Informationen drin sind, wo ich zum Beispiel auch viel zu dem D1 geschrieben habe. Da haben wir Kategorien mit verschiedenen Boards, die damit gemacht worden sind und so weiter. Werde ich auch übermorgen nochmal aufgreifen.
Gut, eine weitere Frage, da würde ich dich bitten, sie entsprechend kurz beantworten, weil ich weiß, die Frage ist sehr komplex.
Okay.
Wie spielt das Überspielen und Patches der Intel-Management-Engine damit rein? Könnte man nicht analog Closed-Source-Chips Open-Source kontrollieren?
Okay, die Frage ist, ich bin auch nicht 100% sicher, ob ich die Richtung der Frage richtig verstehe. Also erstmal Patches dafür auszurollen. Es schreibt niemand tatsächlich selbst irgendwie Firmware dafür, außer halt die Firma Intel, von der dieser Co-Prozessor designt worden ist. Ja. Die Updates dafür gibt es mehr oder minder regelmäßig als Teil von Gesamtfirmware-Updates, die dann über die eigentlichen Hersteller der Computer wieder verteilt werden, also HP, Lenovo und so weiter, ja, die dann halt das als Teil ihres Updates einfach reinkriegen. Kannst du noch mal die zweite Hälfte der Frage lesen?
Könnte man nicht analog Closed-Source-Chips Open-Source kontrollieren?
Ja, könnte man. Wenn du rausfindest, wie das geht, dann auf jeden Fall. Klar, also der Ansatz hierfür wäre Reverse Engineering. Es gibt sehr viele Leute, die haben sich schon die ME-Sachen angeschaut. Bisher hat das scheinbar noch niemand wirklich Open-Source implementiert. War möglich, wäre das potenziell. Gegebenenfalls stößt man auf ein Problem, was Signaturen anbelangt, die man erstmal haben muss. Und dafür wirst du halt nicht das Schlüsselmaterial haben. Außer du findest es zufälligerweise irgendwo. Müsste man mal schauen.
Gut, ich habe noch einen Kommentar zum schönen Anfang der Technikgeschichte. Es wird gesagt, dass ja nur die nordamerikanische, europäische Geschichte betrachtet worden. Gab es auch eine Alternativgeschichte so östlich von uns, so russisch oder asiatisch?
Ja. Tatsächlich gab es sehr viel, was auch in Asien passiert ist. Also es gibt da zum Beispiel die Firmen Panasonic kennt man. Ja, die haben sehr viel auch damals schon gemacht. Auch ein paar andere, also gerade in Japan war da sehr viel. Liegt mir gerade nur auf der Zunge, sorry. Wenn man auf den Wikipedia-Artikel schaut zu den ersten Heimcomputern, wo ich diese Trinity gezeigt habe, da gibt es ja auch so die asiatische Trinity als Pendant dazu nochmal. in den damaligen Sowjetländern. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Kontext dazu holen. Wie war damals so die Welt aufgestellt? Leider ähnlich wie heute. Ja, da waren nicht alle so die besten Freundinnen und Freunde. Die haben aber sehr viele Sachen nachgebaut oder auch teilweise selbst gemacht. Da gab es auch eine sehr interessante Bewegung, was so Heimcomputer anbelangt. Es gibt sogar heute noch Leute, die auf ja, Hardware-Clones aus der Sowjetregion noch Unix-Systeme portieren. Habe ich neulich erst gesehen auf dem Vintage Computer Festival in der Schweiz.
Ja, gut, das heißt, es gab überall quasi eine Entwicklung. Nicht nur wir waren fleißig.
Ja.
Damit würde ich jetzt die Fragestunde beenden. Dir herzlich dafür
Ja,
danken, dass du hier den
danke
Vortrag
auch.
gehalten hast, auch da warst.